Sebastian, who saves the saviors?
Das ist eine gute Frage. Am Ende keiner, weil im Zweifel sind sie im Arsch, oder?
Du hattest eben schon...
Wann ist denn eben? Dieser Podcast hat gerade erst angefangen.
In unserem minimalen Vorgespräch hast du fast schon despektierlich über diese Folge gesprochen.
Ich habe nicht despektierlich über diese Folge.
Nein, hast du nicht. Deswegen sage ich ja fast. Ich hingegen möchte an dieser Folge final erklären, was Star Trek ist.
Okay, du hast Großes vor, ja?
Ja. Ja. Ich möchte dir an dieser Folge erklären, was Star Trek ist. Endlich. Wir haben uns das die ganze Zeit gefragt. Was ist eigentlich Star Trek? Ich kann es dir in dieser Folge sagen.
Ich glaube, dem ist einfach nichts mehr hinzuzufügen. Und deswegen machen wir genau das.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge eures Lieblingspodcasts Star Trek Discovery Panel. Wir sind jetzt offiziell auf dem Panel heute.
Andreas Do.
Und Sebastian Sonntag.
Haben wir die Lizenz bekommen?
Ja, die Lizenz bekommen.
Feiert mit uns.
Wir sind jetzt der erste und einzige und letzte Star Trek Podcast, den es gibt. Wir sprechen über die Serie Star Trek Prodigy.
Ja.
Wir sind in der zweiten Staffel der dritten Folge. Der dritten Folge der zweiten Staffel, könnte man auch sagen. Und die heißt, wie du gerade eben schon angesprochen hast, Wer rettet die Retter?
Oder auf Englisch, Who Saves the Saviors?
Und daran wird uns Andreas heute Star Trek erklären.
Ich werde heute erklären, was Star Trek ist.
Ja.
Ich möchte aber vorher noch so zwei, drei Vorbemerkungen machen. Die eine ist, dass Sebastian uns ja natürlich wieder einen Tipp mitgebracht hat, wie jede Woche, denn wir haben jetzt jede Woche einen guten Tipp von Sebastian.
Ist das so? Okay, ihr habt noch ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken.
Ich bin ganz entspannt. Ja. Ich bin da ganz entspannt.
Ja, ist schön, dass du da ganz entspannt bist.
Ich möchte euch außerdem sagen, liebe Leute, jetzt bald ist, also sind so einige religiöse Feste sind so bald am Start, ne? Nämlich zum Beispiel dieses Eierfest im Christentum, ne? Wo Jesus aus dem Ei geschlüpft ist. Was ist da eigentlich passiert? Nein.
Du bist der Theologe von uns.
Ich bin der Theologe. Genau. Also, wir sind jetzt mitten in der christlichen Fastenzeit und bald ist Ostern. Wir sind aber gerade auch in der muslimischen Fastenzeit und bald ist
Zuckerfest,
genau. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Festivitäten stehen vor euch. Eigentlich mal eine gute Gelegenheit, um in den Discovery Panel Shop zu gehen und Leute mit etwas zu beglücken. Zum Beispiel so ein kleines Ostergeschenk. Vielleicht einem Brettchen fürs Osterfrühstück.
Eine hervorragende Idee, Andreas. Oder aber einem T-Shirt mit einem wunderschönen Star Trek Motiv. Möglicherweise mögt ihr ja Star Trek. Wer weiß das schon so ganz genau. Oder Pulli haben wir auch, weil es wird auch irgendwann wieder kälter werden. Wir haben hervorragende Stifte.
Die wird jetzt nicht mehr kälter.
Die
Pullis, die müssen wir für den Winter behalten.
Hast du den Wetterbericht geguckt? Oder?
Nein.
Ja, gut, dann guck ihn mal.
Oh nein.
Es wird wieder kälter.
Nein, bitte nicht. Oh, ich liebe Hitze.
Wirklich?
Ja, ich liebe Hitze, wirklich.
Also so richtig so mit Schwitzen und all diesem Kram?
Ja, finde ich super. Ohne Witz.
Okay, das ist seltsam.
Also ich bin aus politischen Gründen und aus Gerechtigkeitsgründen und aus allen Gründen eigentlich gegen den Klimawandel, aber nicht aus dem Grund, dass es wärmer wird. Also wärmer nehme ich.
Ja, nee. Also ich finde Frühling gut. Ich bin so ein La Gomera-Fan, wo die Insel des ewigen Frühlings, irgendwie legen sich die Worte in meinem Kopf noch nicht richtig gerade.
Es könnte auch daran liegen, dass du so leicht angeschlagen warst in der letzten Woche. Sebastian möchte uns darüber erzählen. Wir hatten so einen guten Lauf. Wir haben komplett durchgezogen im Discovery Panel. Ne?
Es war egal, was kommt. Ganz egal. Ja.
So. Und ganz plötzlich mussten wir mal eine Folge ausfallen lassen. Ja, was ist da passiert?
Es tut mir leid. Ich möchte mich in aller Form auch bei euch entschuldigen und mich bedanken für eure ganzen Glückwünsche. Ich habe sie wohlwollend zur Kenntnis genommen, genauso wie ich zur Kenntnis genommen habe, dass du mich mit einem schmilzenden Odo entschuldigt hast auf Instagram.
Das war ein Vergleich.
Ja, das ist das Problem. Okay, zwischenzeitlich habe ich mich vielleicht auch so gefühlt. Genau, es geht schon wieder besser. Ich habe jetzt diese lustige Mischung aus Erkältung, die hinter mir liegt, die aber noch nicht so hundertprozentig hinter mir liegt. Ihr kennt das Game, wenn ihr irgendwann erkältet gewesen wart in dieser Legislaturperiode der Viren.
Genau, denn die Viren regieren.
Wow, das, I didn't see that coming. Auf jeden Fall bin ich jetzt noch irgendwie so ein bisschen neben der Spur aus verschiedenen Dingen, weil es ist ja auch noch Allergiesaison und da bin ich irgendwie auch seit 3 Wochen mit am Start und ich habe zwischendurch mal kurz meine Allergiemedikamente abgesetzt, um zu fühlen, ob sich's anders anfühlt.
Ich möchte noch mal was fühlen. Kannst du ja einfach ins Gesicht hauen oder sowas, statt die Allergie-Medikamente abzusetzen.
Naja, auf jeden Fall war das auch nicht besser.
Ist aber auch eine relativ harte Allergiesaison dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Also selbst bei mir, ich bin eigentlich relativ gut eingestellt mit diesen Allergie-Antihistaminen, die ich da immer in mich reinschmeiße.
Ja.
Aber selbst bei mir kommt es jetzt so ein bisschen raus. Also ich habe so ein bisschen so die Augen so ein bisschen gereizt und sowas. Ja,
es geht glaube ich, wirklich gerade heftig zur Sache. Ich höre das von vielen tatsächlich. Wie dem auch sei, ich bin nicht so ganz zurechnungsfähig, wollte ich an dieser Stelle einfach nur sagen, aber ich bin wieder hier. Das ist ja schon mal ein Anfang, würde ich sagen.
Und wir sind alle sehr, sehr, sehr dankbar, dass du wieder hier bist.
Also du?
Ja, wir alle.
Okay, lassen wir das mal so stehen.
Ja.
Gut. Gut. Ich wollte noch sagen, dass ich auch dankbar bin. Es ist ja auch Dank. Ich finde, du kreuzt die Hände auch schon. Ich kreuze die Hände auch mal. Christliche Feste hast du schon angesprochen. Dankbarkeit ist ein ganz wichtiges Ding im Christentum. Also zumindest in einigen Phasen war das. Also nicht in den Phasen, wo sie andere Leute Köpfe kürzer gemacht haben. Ich glaube, da war das mit der Dankbarkeit nicht so gefragt. Egal.
Doch, da war das mit der Dankbarkeit sehr gefragt. Übermäßig gefragt.
Ach so, ja, so kann man es natürlich auch sehen. Ja. Ich bin dankbar, dass du so gut reingestartet bist in diese Folge hier, dass du so ein qualitativ hochwertiges Cold Open mitgebracht hast.
Ich bin sehr interessant, wo das jetzt hingeht, aber...
Weil ich hatte mich schon mal auf jeden Fall darauf vorbereitet und habe mir diverse Töne ins Pad gelegt für diese Folge.
Ist auch ein bisschen Osterton, ne?
Ist auch ein bisschen Osterton, ja. Du warst ja eben gerade schon bei den Eiern und dem Geschlüpften. Allerdings war es Jesus. Ich glaube, der konnte nicht fliegen. Naja, gut, er ist in den Himmel aufgestiegen. Vielleicht konnte er doch irgendwie fliegen. Ich weiß es nicht so ganz genau. Superkräfte und so weiter.
Ja,
so
ein Himmelswagen.
Was ist denn der Himmelswagen?
Ja, keine Ahnung, aber sonst heißt es nicht Christi Himmelfahrt, sonst hieß es Christi Himmel schweb.
Das habe ich aber nie gehört. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Wie ist denn der hochgefahren?
Ja, mit so einem Himmelswagen.
Sechszylinder?
Nee, keine Ahnung. Pegasus oder so.
Der hat den gezogen?
Ja.
Ist das nicht ein griechischer Gott?
Nein, das ist ein Pferd mit Flügel. Ich war keine Ahnung. Muss mal jemand fragen, der wirklich Theologie studiert hat.
Ich habe Kid Icarus gespielt auf dem Nintendo Entertainment System. Und das war, glaube ich, angelehnt an Pegasus. Das ist meine einzige Pegasus-Erfahrung. Das ist nämlich auch ein kleiner Held oder eine Heldin, unklar. Also für mich zumindest, vielleicht für euch nicht.
Ist ungefähr wie bei Link.
Die oder der, genau. Ja, ist auch irgendwie unklar. Ja. Flügel auf dem Rücken hatte. Mhm. Wo soll man Flügel auch sonst haben? Als Wesen, das einen Rücken hat.
Am Helm, wie Asterix.
Aber der kann damit nicht fliegen.
Es gibt auch Szenen, in denen Asterix so ein bisschen flattern konnte.
Ja, das stimmt.
Wenn er ganz, ganz wütend war. Dann haben die auf dem Helm die Flügel so ein bisschen weg. Und dann ist er so ein bisschen nach hoch gegangen. Ja.
Das war ein schönes Geräusch gerade.
Ja.
Genau. Und ich hatte mir schon so ein paar Sprüche zurechtgelegt für den Fall, dass es um Vögel gehen könnte. Sowas wie, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber vielleicht werde ich sie auch bei Gelegenheit einfach an passenden Stellen einbauen.
Das finde ich gut. Ja. Ja, Entschuldigung, ja? Wenn ein Gag der Folge ist, ständige Vogelwitze zu machen, dann muss ich mich ja nicht noch da draufsetzen. Das können wir einfach gleich referieren, wie hier der Comedy-Gott Jenkin Pock loszieht.
Das Das war laut, ne?
Das waren die Hungervögel.
Das war die Hungervögel, ja. Ich kriegte Nachricht.
Du sollst keine Nachrichten lesen im Discovery Panel. Seit wann ist das denn ein Ding, dass wir immer Nachrichten lesen?
Es war jemand auf Instagram, auf unserem Dingsbums. Das habe ich gefühlt. Es ging ums Discovery Panel.
Ich habe auch gefühlt.
Ja. Ansonsten fühle ich nichts, außer ich nehme die Medikamente, die Allergiemedikamente nicht mehr.
Ja.
Andi, wie geht's dir? Was ist passiert in der letzten? Wir haben uns jetzt relativ lange nicht gesehen und nicht gesprochen.
Ja.
Für unsere Verhältnisse.
Ist gar nicht so viel passiert, ehrlich gesagt.
Das ist ja spannend.
Die ganze Welt wartet auf ein Strange New Worlds Erscheinungsdatum. Es werden mittlerweile so schöne Videos gemacht von Track Central. Boah, Track Central hat so ein gutes Video gemacht, dass ich überlege, dieses Video einfach auch bei uns zu machen, weil es ist ein direkter Aufruf, Content zu machen. Ja, ich glaube, ich mache das. Ich nehme einfach genau dasselbe Video, nehme ich auch nochmal auf.
Ja.
Wird keiner merken.
Ja, ist okay. Besser gut geklaut als schlecht selbst erfunden.
Genau. Ja. Aber ansonsten ist ja alles ist in Ordnung. Ich freue mich. Ich freue mich hier jetzt Who Saves the Saviors zu besprechen. Ich höre einen Podcast nach dem anderen. Ich höre deinen Tipp immer noch sehr, sehr gerne, ne? Die Entdeckung des 21. Jahrhunderts.
Ja, ich habe auch gehört, dass einige von euch den tatsächlich mittlerweile hören. Finde ich gut, ja. Ich bin noch nicht weitergekommen bis zu dieser einen Folge, aber diese eine Folge, die war schon mal gut. Aber du hast gesagt, es geht fröhlich weiter, ja?
Genau. Ich habe jetzt 3 Folgen gehört, also alle 3, die rausgekommen sind, und es ist wirklich sehr, sehr toll.
Hm. Ja. Jetzt hast du gesagt, du willst noch einen neuen Tipp von mir. Das Problem ist, dass ich jetzt tatsächlich medienmäßig gerade ein bisschen eingeschränkt gewesen bin. Weil ich so vor mich hingesiecht habe. Das heißt, das, was ich gehört habe, das war vor allen Dingen 3 Fragezeichen. Das ist jetzt nicht so.
Die neue Folge?
Nee, noch nicht. Noch nicht, noch nicht.
Habe ich schon, bin ich schon 2-mal zu eingeschlafen.
Das ist ein Qualitätsmerkmal auf jeden Fall. Ja. Nee, ich höre die immer durch. Also ich höre die einmal komplett durch und dann nehme ich halt immer, das dauert dann, keine Ahnung, 1,5 Jahre oder sowas oder 2 oder so, und dann nehme ich halt oben drauf dann immer wieder die neuen Folgen mit, die in der Zwischenzeit erschienen sind. Und ich bin gerade bei Folge irgendwas mit 170 oder so. Was höre ich denn gerade? Oh, ich höre diese, ich weiß gar nicht, wie die genau heißt. Ich höre diese lange Folge auf diesem College. Kannst du dich an die erinnern, wo die auf dem College sind und wo es so eine...
Wo es die Mädchengang gab mit den 3... weiblichen Detektivinnen?
Nee. Ah, vielleicht später, weiß ich nicht. Ich bin noch, also das ist so eine von diesen Riesenfolgen, die so über 4 Folgen gehen oder so. Also über normale 4 Folgenlängen. Und Ruxton, das Ruxton College. Und da gibt's erstmal so eine Verschwörungsgeschichte mit so einer Studentenverbindung, die irgend so einem Typen hörig sind. Die fliegt dann aber relativ schnell auf und dann geht's immer tiefer rein. Aber ich kann mich nicht mehr an die Details erinnern.
Sagt mir gerade gar nichts in meinem Kopf.
Komm, wo ich das Handy doch eben schon mal draußen hatte, gucke ich jetzt einmal nach, wie die Folge heißt. Nicht, dass sie dir dann was sagt, aber vielleicht sagt sie dir dann was. Zuletzt gehört. Ein Song abgespielt. Schattenwelt.
Schattenwelt, ja, habe ich irgendwann mal gehört, ist aber sehr, sehr lang her. Muss ich vielleicht nochmal nachhören.
Ist auf jeden Fall eine ganz coole Folge, die habe ich jetzt angefangen zu hören in meiner Agonie. Aber wie du hörst, bin ich da auch ein paar Mal so eingeschlafen. Ich habe jetzt viel 90er-Jahre-Serien geguckt. Da nickt er stoisch mit dem Kopf.
Zum Beispiel?
Ally McBeal.
Nie gesehen.
Das könnte mein Medientipp werden für die vielleicht unter euch nicht so gesegnet sind mit einer frühen Geburt. Und wenn ihr Anwaltsserien mögt, weil die ist tatsächlich ganz gut gealtert. Also starke Frauenrolle, bisschen strange angelegt, aber auch also strange liebenswert. Gespielt von Calista Flockhart, die wirklich großartig spielt, die auch später noch viele gute Sachen gemacht hat und auch, glaube ich, diverse Preise gewonnen hat. Und im Prinzip ist es die eine Seite ist eine Anwaltsserie.
Robert Downey Jr. spielt auch mit, ne?
Nein. Also vielleicht später. Nicht am Anfang.
Okay.
Auf jeden Fall Genau, die eine Seite ist eine Anwaltsserie, die andere Seite ist im Prinzip so ein bisschen so die verspätete Coming-of-Age-Serie oder wie man es auch immer nennen mag, aber also es, die Hauptperson, also Ellie McBeal, verarbeitet ihre große Lebensliebe, mit der sie da wieder zusammenarbeiten muss, die aber mittlerweile verheiratet ist und er hat sich irgendwann von ihr getrennt, weil er Karriere vor Liebe gestellt hat. Er ist auch noch nicht so ganz drüber weg und das ist so eine
Ist ja ein klassisches Thema der 90er, ne? Geld oder Liebe.
Geld oder Liebe, absolut. Mit Jürgen von der Lippe.
So.
Genau, es ist aber tatsächlich, also ich habe angefangen, ja Boston Legal zu gucken und da bin da auch schon irgendwo in der zweiten Staffel und dann hat mir Disney Plus, keine Werbung, vorgeschlagen, ob ich nicht mal Ally McBee gucken will. Und dann habe ich gedacht, in meiner Agonie gucke ich da nochmal rein, weil ich habe das relativ viel geguckt als kleiner Sebastian und fand es irgendwie sehr cool. Habe aber gedacht, das geht jetzt nicht mehr, weil Zeitgeist und keine Ahnung, aber es geht tatsächlich echt noch ganz gut. Also, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet und Anwaltsserien mögt, schaut da gerne mal rein. Oder falls ihr es früher mal geguckt habt, man kann es meiner Meinung nach noch gucken.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ist auch vielleicht ein Tipp, den ich nicht so direkt übernehmen werde, aber
wer weiß.
Ich kann vielleicht zwei aktuelle Tipps kurz loswerden.
Sehr gerne.
Erster Tipp, die zweite Staffel von 1923 läuft gerade. Thema Sachen, die man vielleicht nicht mehr gucken sollte, aber ist irgendwie, also sehr, sehr amerikanischer Western quasi. Mhm. Harrison Ford und
Jodie Foster.
Nein. Helen Mirren? Nein.
Helen Mensch. Hunt. Helen Nein. Hunter?
Ach Mann, ey. Doch, Helen Mirren. So. Harrison Ford und Helen Mirren in
das
Hauptrollen.
Das ist Steve aus The Truman Show.
Helen Mirren?
Nein. Nicht?
Nein, Helen Mirren ist
Und dann googelten sie sich verrückt.
Helen Mirren hat super viel gespielt, aber jetzt fällt mir natürlich kein einziger Film von ihr ein, leider.
Doch klar ist sie das aus Truman Show.
Aber keine Ahnung, euch fallen 20 Filme von Helen Mirren ein. Ihr kennt auch einfach Helen Mirren. Das ist doch Quatsch, was die hier gerade machen. Er hat einen Barbie-Film mitgespielt. So
und bei Truman Show.
Helen Mirren hat bei Truman Show mitgespielt?
Sie spielt die Frau von Jim Carrey.
Das ist, nein. Nein, tut sie nicht.
Truman.
Das ist nicht Helen Mirren. Show. Sie spielt tatsächlich da mit, aber das ist nicht die Frau von Jim Carrey.
Oh, das stimmt, das ist Laura Linney.
Eben, so. Laura Linney, die übrigens in der Serie, deren Namen mir jetzt nicht einfällt.
Na, wie viel Spaß habt ihr in diesem Podcast heute? Dumm. Ja.
Ist das dumm. Ich wollte sagen, 1923 ist eine Serie aus dem Yellowstone-Universum.
Ja.
Mal wieder.
Ja. Spielt da eigentlich überall Harrison Ford mit in dem Yellowstone-Universum? Nein.
Nein, bei 1883 spielt Harrison Ford, Michelle Randolph spielt bei beiden Serien mit, bei 1883 und bei 1923 und in dieser Ölserie.
Dallas.
Nein, modernes Dallas, ja, genau. Aber das sind alles Serie von Taylor Sheridan, dem alten Star Trek-Veteran aus Enterprise quasi, der jetzt gesamt Paramount Plus gekauft hat, glaube ich.
Ist das so?
Auf jeden Fall produziert er jede Serie von Paramount Plus und führt auch überall Regie. Ist alles so ein bisschen konservativ, aber ich würde fast noch sagen, konservativ auf die gute Art, weil Konservativismus in den USA vielleicht auch eine Wendung genommen hat, die man eventuell nicht mehr unbedingt gut finden möchte. Ja. Anyway, 1923 ist eine sehr, sehr großartige Serie. Ich habe 1883 ja als allererste Yellowstone-Serie gesehen. Die habe ich sehr, sehr geliebt. Yellowstone selber hat ein paar Klischees manchmal zu viel, aber ansonsten gefällt die mir halt auch sehr, sehr gut. 1923 finde ich fast die beste, weil sie mehrere Aspekte hat. Und diese Ölserie hatte sehr, sehr viele Klischees mit Namen, wie sind die Schallenrauch? Boah.
Ich habe auch das Gefühl.
Taylor Sheridan Ölserie.
während du weitersprichst, ich habe das.
Landman. Landman. Sehr, sehr viele Klischees. Trotzdem hat mir die erste Staffel ganz viel Spaß gemacht. Aber
weißt du, dass hier um die Ecke die Landmanstraße ist?
Nein.
Tatsächlich, 3 Straßen weiter ungefähr.
Okay.
Ja.
Aber also ich finde ja Taylor Sheridan-Serien, die kann man einfach insgesamt ganz gut weggucken, weil er einfach ein sehr, sehr gutes Storytelling hat.
Kann ich nicht nachvollziehen, weil ich weiß nicht, ob ich irgendwas von ihm jemals gesehen habe. Eddie McBeal übrigens, eine David E. Kelly-Serie.
Ja, guter Mann. Boston Legal.
Wie Boston Legal, genau.
Ja. Ja. Ich möchte aber noch einen zweiten Tipp, der ist ein bisschen persönlicher, raushauen.
Ja, persönlich mögen wir.
Und zwar hat ein Freund von mir jetzt gerade sein 4. Buch geschrieben und es kommt am 4.4. raus. Der Mann heißt Andreas Brent. Die ersten 3 Bücher hießen Borderlines. Der ist nämlich Surfer und erzählt quasi seine Surfgeschichten. Vor 20 Jahren hat er angefangen, quasi in der Weltgeschichte rumzureisen und an allen möglichen entlegenen Orten zu surfen und Sachen zu erleben.
Wie geil.
Und darüber schreibt er Bücher, die ich sehr, sehr gerne gerade im Sommer lese. Deswegen würde ich jetzt gerade mal die Empfehlung raushauen. Diese Bücher kann man sehr, sehr gut lesen. Andreas Brent mit Borderlines. Und er gibt jetzt zusammen mit National Geographic am 4.4. sein 4. Buch raus. Am 4.4. Das ist ja ganz witzig.
Mag ein Zufall sein, vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nicht. Und das heißt Wild Ride, was ich in der Welt über Gangster, Schamanen und das Glück lernte. Also sie sind auch alle so ein bisschen Sinnsuche-Bücher. Und das mag ich aber sehr, sehr gerne. Und ich mag den Andi sehr, sehr gerne. Deswegen wenn ihr noch vielleicht eine sehr, sehr schöne Lektüre für den Sommer sucht, so ein bisschen Sinnsuche, ein bisschen Surfen und ein bisschen Entdecken von auch so ein bisschen exotischen Kulturen, aber aus der Sicht eines Kölners, dann guckt euch doch mal die Bücher von Andreas Brent an und vor allen Dingen das jetzt am 4.4. erscheinende Wild Ride.
Kann man vielleicht ja auch hervorragend kombinieren als kleines Ostergeschenk zusammen mit einer Discovery-Panel-Tasse zum Beispiel.
Das hat man schon.
Wolltest du noch mal sagen?
Ja, Discovery-Panel-Tassen sind immer gut an Ostern.
Auf jeden Fall.
Die sind auch genau so gestaltet, dass da perfekt dieser Lind-Osterhase reinpasst. Der kostet wahrscheinlich mittlerweile 20 Euro wegen den Kakaopreisen, aber der passt da perfekt rein.
Die steigen weiter.
Ja.
Ja.
Gut. Gut. Sebastian, sollen wir mal mit dir in Richtung Folge gehen?
Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas in der Luft, was meine Allergie reizt.
Ich?
Vielleicht auch. Ich weiß nicht. Hast du was mitgebracht? Irgendwie hast du hier unten noch einen kleinen Haselstrauch mit reingezogen?
Ich könnte Katzenhaare an meiner Kleidung haben. Wie ist das mit deiner Katzenallergie?
Merke ich nichts von, solange ich nicht Allergie habe. Also die ist dann nur aktiv, wenn quasi der Rest aktiv ist.
Also jetzt.
Also jetzt.
Schön. Ja, vielleicht ist es das. Aber dann lass es doch uns schnell hinter uns bringen, bevor wir hier sterben.
Okay, wollen wir vielleicht erst nochmal zurück gucken in die letzte Folge?
Das würde mich doch sehr freuen. Die Folge hieß Into the Breach, in den Riss.
Teil 2. Vielleicht sagst du aber auch, danach kräht kein Hahn mehr.
Wolltest du nochmal einen Ton abspielen?
Ich dachte, ich mache noch mal so einen Witz, aber ich kann noch mal einen Ton abspielen. Es ist ja
Himmel, Arsch und Zwirn. Bitteschön, was haben die Leute geschrieben? Sehr, sehr viel haben die Leute geschrieben, oder?
Ja, es ist das Problem, genau, ich habe mal ein bisschen zusammengefasst. Es ist das Problem, das, was du vielleicht auch haben wirst, gleich, wenn wir über die Folge sprechen, dass ich das zusammengeschrieben habe vor jetzt bald schon 2 Wochen und ich nicht mehr genau weiß, wovon die Leute hier überhaupt gesprochen haben. Ramrod.
Guter Mann.
Guter Mann. Die Aeon ist schon in den 60ern auf der Erde abgestürzt. Ja. Nur die Voyager kam erst 1996 an. Ach, darum ging's. Es brauchte Zeit für die Verwirrung von Braxton und die Computerrevolution. Okay, wir hatten gesagt, dass die Crew in den dass die Aeon in den 90ern abgestürzt ist. Auf jeden Fall hatten wir irgendwas falsch gesagt, wahrscheinlich.
Er hat auf jeden Fall gesagt, dass die Voyager die Technik von diesem verrückten Technikmilliardär 1996 findet.
Wir haben wahrscheinlich irgendwas falsch gesagt. Danke für die Verbesserung. Es ist so ein Universal-Feedback von Ramrod. Er schreibt dazu noch, wir haben übrigens schon Bluetooth 5.3, zumindest in Apple-Geräten.
Ich will einfach nicht mehr über Bluetooth hören.
die diese Woche vorgestellt worden sind. Also letzte, also vorletzte Woche oder wann auch immer.
Ich will auch nichts mehr über Apple hören.
Wolltest du dich ein Apple-Gerät kaufen?
Ich wollte mir ein Apple-Gerät kaufen, aber nur aus familiären Gründen.
Es gibt schlimmere Gründe, um Apple-Geräte zu kaufen. So, und dann, es geht weiter mit einem lustigen Mix an Themen. Die Enterprise E ist etwas kleiner als die D. 24 Decks nach Refit, dann 29 und 700 Leuten. Aber richtig groß ist die Enterprise F aus Picard, Staffel 3 und gar erst die J. Haben wir das auch nochmal geklärt, ja?
Vielen Dank.
Sota schreibt, chaotisch, sympathisch, unterhaltsamer Einstieg in eure Podcast-Folge.
Aber war heute schon wieder viel entspannter.
Es war heute wieder viel entspannter. Weißt du, was ich gerade irgendwie, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, das ist das Feedback von vor 2 Wochen.
Ja, geil, hätten wir aber auch so durchziehen können.
Ja. Weißt
du, wir hätten es beide nicht gemerkt, tatsächlich.
Doch, ich glaube, früher oder später schon.
Genau, wir lassen das auch alles drin, weil so kennt ihr uns.
So
das
kennt ihr
uns. Das Discovery Panel. Discover Star Trek. Discover Linearität der Zeit.
Nee, weißt du, was dann passiert sein kann? Dass das nicht synchronisiert wurde.
Das heißt, du hast kein Feedback. Das heißt, wir müssen in der nächsten Folge doppeltes Feedback machen.
Das heißt, wir müssen, weil ich hab's ja gemacht. Fuck it.
Können wir machen. Ich kann aber vielleicht auch auf eine Sache eingehen.
Ja.
Ich habe in der letzten Folge.
Ja, ich höre dir zu. Ich versuche noch kurz hier.
Alles gut.
Disaster Management.
Ich habe in der letzten Folge ein paar Star Trek Vergleiche zu viel eingebaut in mein Skript.
Ja, das habe ich nämlich auch aufgeschrieben. Ja, natürlich.
Das
war so schön. Da war so viel Schönes bei, was da drin
ist. Es ist mehrfach angemerkt worden. Ich kann es sehr gut verstehen und ich habe es für diese Folge wieder runtergefahren.
Schade.
Das ist ja echt. Ich wusste aber auch ehrlicherweise nicht mehr, bei einem wusste ich selber nicht mehr, wo ich hin wollte damit. Ich habe nachher nochmal geguckt, weil ich habe wirklich sehr, sehr viele Star Trek-Vergleiche nachher noch in mein Skript geschrieben, weil ich irgendwie gedacht habe, oh, ich möchte jetzt mal ein bisschen einbetten, weil Prodigy so sehr Star Trek ist. Und bei einem habe ich irgendwie, das ist wie Worf beim Elternabend geschrieben und jetzt, ich wusste nicht mehr, wohin dieser Vergleich gehen sollte. Aber irgendwas hatte ich im Kopf.
Vielleicht auch ein Geflügel.
Geflügeltes Wort.
Geflügel
der Worte. Sebastian, dann würde ich dir doch einfach, dann würden wir auch einfach jetzt in die Episodenbesprechung starten.
Ich würde uns gerne die IT-Probleme von mir hier lösen, aber vielleicht machen wir das
vielleicht auch
vielleicht
machen wir das auch
irgendwann ein andermal.
Ich erzähle dir einfach was über das Team hinter der Folge.
Ja, gerne.
Die Autorin ist Erin McNamara. Stammt aus den Trollhunters Team, hat aber auch schon für Star Wars Resistance gearbeitet. Allgemeinen Hang zu Sci-Fi und Fantasy, zum Beispiel auch bei Eleanor of Avalor.
Das reimt sich.
Die hatte für mich ziemlich überraschend damals den ersten Teil des Staffelfinales in der ersten Staffel geschrieben.
Ja.
Den fand ich ja damals sehr, 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 sehr stark.
Ja.
Das hier ist dementsprechend dann ihre zweite Arbeit für Prodigy. Mal gucken, ob die wieder sehr, 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 sehr stark ist.
Du wirst es vermutlich schon wissen.
Ich weiß es schon. Die Frage ist, was mit dir ist.
Ich weiß es nicht.
Regie Sung Shing, einer der Hauptregisseure der Serie. Das ist seine 10. Folge hier. Die letzte war Mindwalk, also die letzte vor dem Staffelfinale in der ersten Staffel. Und der war vorher Storyboard-Artist, wie so oft.
Okay.
Und dann gehen wir in Szene 1.
Wow, das geht schnell heute hier.
Ja.
Ja.
So schnell wie der Flug der Infinity durch das Janeway-Wurmloch. Boom.
Es sieht schön aus.
Alles wackelt, alles blinkt, irgendwo fliegt bestimmt irgendein Panel in die Luft, weil es ist Star Trek.
Das ist ja, irgendwas fliegt immer in
die Luft. Und das ist die Szene, an der ich dir zeigen wollte, was das
So, vorbei, weiter. Haben wir das schon mal eingelöst, finde ich gut.
Majel rennt durch die Kabine, scannt hektisch rum und stellt fest, die Trägheitsdämpfer sind ausgefallen, auch das Klassiker von Star Trek.
Ja, dann wackelt immer alles. Genau. Dann müssen die immer so machen.
Richtig, genau. Jonathan! Das ist exakt die Szene, ne?
Ja.
Die Trägheitsdämpfer sind ausgefallen.
Ja.
Jonathan, 25 years of Shakespeare Company for that. Also, das ist ja genau das System.
Aber hat er gut gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist genau das System, das normalerweise verhindert, dass die Crew in der Ecke kleben bleibt. Kurz gesagt, ist jetzt auf jeden Fall ein Crash unvermeidlich. Die Infinity reißt sich also irgendwie aus dem Wurmloch heraus und kracht unsanft auf Solom. Und zwar, wie wir später erfahren, im Jahr 2436.
In der Zukunft.
Yes. Und ein Warner Cut erlebt das auf seinem Speeder live mit. Wahrscheinlich denkt er sich gerade, ah, Touristen, schön. Drin auf jeden Fall ist das Chaos komplett. Obwohl die Tracker jetzt einfach ausgefallen sind, sind sie offensichtlich nicht hundertprozentig ausgefallen, weil sonst wären die jetzt alle Matsche.
Genau, sie bewegen sich weiter und sie existieren weiter. Ja.
Genau, immerhin. So. Jenk und Pock haut mit einem Feuerlöscher auf alles, was brennt. Klassisches Standardprogramm von Jenk und Pock irgendwie gefühlt. So.
Ja.
Zero funkt panisch die Voyager A an, aber es gibt kein Signal.
Sie sind weg.
Ja. Majel scannt die Sensoren und murmelt dann das Sci-Fi-Äquivalent von Ups, weil sie haben nicht nur die Voyager verloren, sie könnten auch in einer komplett anderen Zeit gelandet sein.
Was ja irgendwie auch so ein bisschen der Plan war, von dem sie aber nicht so richtig wissen.
Sie wussten da gar nicht von, aber tatsächlich die Voyager A wird sich jetzt nicht besonders wundern, dass die in der Zukunft gelandet sind. Ja.
Ja.
Ist so ein bisschen, hat mich so ein bisschen auch an First Contact erinnert. Als die Enterprise E einfach mal so ins Jahr 2063 gerutscht ist, weil die Box sie wieder daneben genommen haben.
Ja.
Ne? Ich finde, das hatte so ein bisschen die Vibes, allgemein auch dieser Flug irgendwie.
Ja, habe ich so lange nicht mehr gesehen, glaube ich.
Kann sein.
Ja.
Mir ist übrigens noch eingefallen, wir haben gar nicht über den Titel der Folge gesprochen und ich habe auch nicht gesagt, dass es die 22. Folge Prodigy und die 921. Folge Star Trek allgemein ist.
Das kann ja gar nicht sein. Ja, heute ist irgendwie alles anders.
Heute ist alles anders?
Ja.
Der Titel hat mich an eine andere Star Trek-Folge erinnert. Wir haben hier Who Saves the Saviors.
Ja, hatten wir irgendwann mal Who Saves the Savior? Nein. Aber
Who Watches the Watchers?
Oh, stimmt.
Der Gott der Mintakana. Der PK.
Aber es gab da bestimmt auch schon mal irgendwas mit Savior, oder? Irgendwann in Discovery, Staffel 2.
Nee, die Saviors erinnern mich vor allen Dingen mal an The Walking Dead. Da waren das die Bösen.
Oh, echt? Mhm. Das klingt aber gar nicht so böse.
Also Negan und so.
Nie gesehen. Negan sehen.
Sehr schön. So, die Crew schaut sich um. Gucken, was haben wir hier? Ah ja, die Zukunft, die Vergangenheit, alternative Realität. RTL-Vorabendserie, weiß ich nicht. Also keine Ahnung, was da gerade los ist.
Ja.
Aber ist schon mal klar, so richtig cool wird dieser Aufenthalt nicht, weil das sieht auch nicht so schön aus, da wo sie gerade sind.
Nee, also sie wissen schon, wo sie sind. Ne? Also sie
haben sie wissen schon, dass sie auf Solum sind, aber es sieht nicht schön aus auf Solum gerade.
So. Das kann man feststellen, das ist kein Urlaubsplanet.
Genau. Majel stapft dann auch in der nächsten Szene, die wir sehen, durch diese postapokalyptische Landschaft von Solum oder dem, was davon übrig ist.
Ja.
Dell erklärt der Gruppe, ja, Leute, also hier bleibt nur ein Schluss, willkommen in der Zukunft. Ne? Starfleet hat hier mal nett Hallo gesagt und Überraschung, Bürgerkrieg.
Hm.
So, ne? Zero ergänzt dann sachlich, ja, deswegen ist Gwyn ja hier, also nicht hier, sondern 52 Jahre früher, weil Zeitreisen.
Ja.
So. Und unsere Erinnerung ist dann nochmal, Gwyn hatte sich ja zum Ziel gesetzt, dieses ganze Schlamassel, wo sie jetzt drinstecken, gar nicht erst entstehen zu lassen.
So. Ist halt die Frage, ob sie dann überhaupt die Voyager losschicken müssen. Aber ich habe ja auch, ja, wie heißt es, temporale Dingsbums.
Temporal Mechanics 101.
Ja, 101 habe ich nicht gelesen, ja.
Dann kommt Jenkins Pock und sagt, Moment mal, hat Vice Admiral Janeway nicht gesagt, sie will Chakotay retten, nachdem er die Protostar losgeschickt hat? Und alle so, ja, was ist los? Und Jenkins so, naja, guck mal da.
Da steht sie halt.
Tada! Ja. Protostar. So. Für uns jetzt nochmal die Randnotiz, die sollte ja eigentlich schon längst durch die Zeit geflogen sein. Wenn sie hier rumsteht, heißt das nur, dass die Crew zu früh dran ist.
Ja, wobei auch nochmal zur Erinnerung, in der letzten Folge gab es ja diese mysteriöse Stimme, von der wir auch immer noch nicht wissen, wer sie denn jetzt war. Und die hat ja relativ zu dem Zeitpunkt, als die Prodigies da durchs Wurmloch geflogen sind, gesagt, fliegt durchs Wurmloch, ne? Oder ja, die hat auf jeden Fall noch nicht not now, hat sie irgendwann gesagt, ne?
Ja, ich meine, sie meinte dann irgendwie Janeway, es ist Zeit oder sowas.
Ja, genau.
Aber vielleicht meinte sie dann auch, mach dich so langsam bereit und nicht wusch.
Es ist das Gleiche, wie man sagt, okay, ich zähle bis 3 und da muss man halt erklären, ob auf 3 oder bis 3 oder nach 3 oder.
Aber erinnere dich an den Guardian of Forever. So.
Ja.
McCoy springt da rein und wenn Kirk und Spock hinterher wollen, dann müssen die auch genau timen, an welcher Stelle sie denn wieder reinspringen.
Ja.
Damit sie ungefähr da landen, wo McCoy auch gelandet ist.
Ja.
Das ist bei dem Wurmloch bestimmt auch so. Die müssen genauer die Frequenz erwischen, indem sie dann ungefähr da landen, wo sie landen wollen.
Und das heißt, dann sind sie einfach nur, also vielleicht sollten sie, hätten sie ein bisschen später da landen sollen. Aber warum?
Ja, weil sie dann Chakotay retten können. Das war ja der Plan.
Ach so, dann wäre nämlich Chakotay nicht auf der Wolke. Ja, klar, logisch. Ich muss wirklich dieses Buch lesen. Ja.
Ja. So. Wir gehen in die Vergangenheit.
Ja.
Auf die Voyager A. Da sitzt jetzt Janeway vor ihrem Bildschirm, sieht sich das Sicherheitsmaterial nochmal an. Chakotay schattet die Protostar und so weiter. Ne, so. Mhm. Counselor Noom analysiert die Sensorwerte und kommt zu dem wenig beruhigenden Ergebnis, die Infinity ist zu früh ins Wurmloch durchgeknallt.
Ja.
So. Janeway schaltet sofort in den Jemand hat mein Lieblingskaffeepulver geklaut Modus und befiehlt so eine Subspace-Analyse, um herauszufinden, was dieses mysteriöse Ding war, das gerade ihre Pläne durchkreuzt hat. Und vor allem, wer war da drin?
Mhm.
Fragen wir uns ja auch. Ne? Was soll das mit dieser komischen Sphäre da
an dieser Stelle?
Zur Erinnerung, Janeway kannte mal ein anderes mysteriöses Ding, das gewisse Caretaker-Array.
Ah ja, in Form eines alten Farmers.
Hat sie 7 Jahre lang quer durch den Delta-Quadranten geschickt. Also Janeway hat vielleicht gerade keinen großen Bock auf Raumanomalien, könnte man sich vorstellen.
So. Möglicherweise, ja.
Dann wendet sie sich an Commander Tysis, kann er ein Signal von der Infinity aufspüren. Der so, nope, totale Kommunikationsstille. Und schlimmer noch, es gibt keine Möglichkeit, einen Rettungseinsatz zu starten, denn die Infinity war das einzige Schiff, das die Belastung dieses Wurmlochs aushalten konnte. Ein weiteres Schiff dorthin zu schicken, dauert Wochen. So.
Dö. Was interessant ist, weil wir ja andauernd Schiffe durch Wurmlöcher schicken, ne?
Ja, aber nicht durch temporale Wurmlöcher. Ja,
das stimmt natürlich.
Das ist eben das Problem, diese temporale Beschichtung, die Infinity da hat. Was ihr ja immer noch, das müssen wir noch in Erinnerung halten, die Möglichkeit gibt, außerhalb der Kausalkette zu agieren.
Zumindest solange unsere Prodigies innerhalb dieses Schiffes wären.
Da, so die Theorie.
Ja. Aber ich fand den Moment gerade ganz interessant, als du gesagt hast, dass Janeway vielleicht keinen Bock mehr hat auf mehr Caretaker. Ne? Da haben wir noch nie drüber nachgedacht, dass Janeway ja jetzt einfach nach dieser Nummer, die sie ja Jahre ihres Lebens gekostet hat, einfach wieder in so ein Raumschiff steigt und auch wieder in so Richtung von solchen Anomalien fliegt.
Ja,
so,
aber ne? Das meinte ich ja eben, genau. Ja,
also da haben wir nie über posttraumatische Belastungsstörungen oder sowas gesprochen. Also dass du halt irgendwie, dass du das überhaupt wieder machst. Also an ihrer Stelle würde ich vielleicht auch denken, naja, vielleicht ist so ein ruhiges Leben in Texas auch okay.
La Barra.
Genau. Bisschen Wein anbauen.
Ja. Ja, also ich wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr unbedingt, also ich würde, keine Ahnung, ich würde mir nochmal so 2 Hunde züchten lassen, irgendwie, die da vorher hatte, irgendwie. Und dann, also die ist ja so ein Hundemensch.
Oder? Ja, ja. Was ist eigentlich aus ihrem Mann geworden? Und wie findet der, dass das die ganze Zeit hier Chakotay gerettet wird?
War da nicht irgendwas mit dem Mann? Ich glaube, da wurde irgendwas drüber erklärt.
Ja.
Ihr werdet es in die Kommentare schreiben. Ich meine, wurde irgendwann mal was über diesen Mann erklärt.
Ist er gestorben oder was?
Oder die haben sich per Flaschenpost getrennt oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau.
Schreibt's in die Kommis!
Naja. Also Janeway fragt sich, was diese Anomalie ist. Janeway fragt sich aber natürlich auch, wer mit der Infinity losgeflogen ist. Gott sei Dank, die zweite Frage kann sie relativ schnell beantworten, denn plötzlich stürmen Rock, Tuck und Murph auf die Brücke.
Ja.
So. Und Rock sagt, ich habe versucht, sie aufzuhalten, es hat nicht geklappt. Dell und die anderen haben die Infinity trotzdem gestartet. Und Überraschung, Dell konnte das Schiff halt nicht mehr abschalten.
Ja, es klang, also ich finde, der wichtige Punkt ist, und das war ja im Prinzip schon auch so, ne, Rock sagt nochmal, es war ein Unfall. Also es war keine Absicht.
Ja, also irgendwie. Es war ein Unfall. Ja.
Es gibt so eine gewisse Selbstverschuldungstendenz. Das ist
wie wenn deine Kinder jetzt dein Auto klauen würden. Ne?
Ja.
Und jemand anderes fährt dann in dieses Auto rein, dann war es auch ein Unfall. Trotzdem weiß ich nicht, ob du deine Kinder vollständig aus dieser Schuld rausnehmen würdest.
Nein, aber auch, die wollten ja gar nicht das Schiff starten. Ne? Also die sind ja
aber da. Warum sind sie überhaupt da?
Ja, ja, klar, das ist das Problem. Aber irgendwer ist ja auf diesen Knopf gestolpert. Ich weiß nicht mehr genau wer, aber irgendwie ist dieser Knopf, ja, dieser große rote Knopf.
Ich meine, es war Majel, die Jankum per Nackengriff ausgeschaltet hat und Jankum ist dann deswegen auf den Knopf gefallen.
So.
Ja.
Also ist Majel schuld.
Ja.
Ja.
Na gut, wir schieben es auf die Vulkanierin.
Perfekt.
Das finde ich schon mal in Ordnung. So.
Absolut.
Janeway seufzt, schaut zu Tysis und sagt, geben Sie mir Optionen. Tysis scannt die Konsole und findet nichts. Janeway verschränkt die Arme und sagt, gut, dann sind wir jetzt den Kids ausgeliefert. Was soll man sagen?
So. Abspann.
Fazit, das wichtigste Schiff ist futsch.
Ja.
Der Rettungsplan liegt in den Händen von Teenagern.
Ja.
Und Janeway hat zu wenig Kaffee für den Mist.
Aber das Gute an diesen ganzen Temporalgeschichten ist, manchmal muss man ja gar nicht so lange warten, bis man die zweite Chance bekommt. Also es könnte ja jede Sekunde dieses Schiff wieder da durchkommen. Ja. Die Zeitlinie könnte komplett im Arsch sein, aber man könnte es vielleicht nochmal versuchen.
Es könnte auch schon wieder vor 5 Minuten da gewesen sein.
Das stimmt. Sie könnte einfach mal im Hangardeck nachgucken, ob es nicht schon wieder da steht.
Ja, wirklich.
Ja.
So, wieder in die Zukunft. Dal will losstürmen, Chakotay retten. Majel blockt ihn ab und sagt, Zeitreise ist Timing. Wir dürfen ihn noch nicht retten. So.
Ja.
Und Zero erklärt das dann auch. Wenn die Protostar nicht unbemannt ins Wurmloch geht, kommt sie nie nach Tas Lamora. Und ohne Tas Lamora keine Gwyn. Und das schnallt jetzt selbst da.
Ja.
So. Offensichtlich hat Sternflotten 101 als Kopfkissen eine gute Wirkung gezeigt. So. Also, 4 Stunden bis zum Start. Majel ordnet an, na komm, dann setzt mal alle einen Timer. Zieht die Uniform aus, macht die Combadges weg, weil Starfleet-Regel Nummer 438b, niemand darf wissen, dass wir hier sind. Und dann macht Majel so einen schönen Move, der uns relativ gut bekannt vorkommen sollte.
Sie nimmt den Combadge von Zal ab?
Nee, sie nimmt auch ihren Combadge ab, aber darum geht's nicht, sondern sie nimmt ein Stoffband, um ihre vulkanischen Knochen zu verbergen.
Ja. Der kommt uns natürlich sehr bekannt vor aus unserem Epos und Endlos-Besprechungswahnsinn, die Wahl mit den Wahlen.
Richtig.
Ja,
zurück in die Gegenwart. Ja. Wobei mir ehrlich gesagt 0,0 klar ist, was ihr eigentlich versucht. Das wäre ja eine kluge Tarnung, wenn dann nicht das winzige Problem wäre, dass die Crew insgesamt aussieht wie der Cast von Guardians of the Galaxy.
So. Das stimmt. Was ja auch Chakotay später bemerkt, so, ne? Also. Ich habe ja vor, seit, keine Ahnung, Monaten keinen anderen mehr gesehen als hier die Solo.
Warner Cut.
Ja, Warner Cut, genau. Ja.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Warner Cut glaubt, dass diese Truppe zu ihnen gehört, liegt bei exakt 0%, würde ich erstmal sagen.
Oder dass sie halt irgendeine Mission da haben, also dass sie aus gutem Grund unauffällig auf diesem Planeten navigieren können.
Wenn das Ziel also nur ist, nicht nach Föderation auszusehen, okay, dann ist das, was Majel da macht, schon irgendwie schlau. Ne? Ich möchte nicht wie eine Vulkanierin aussehen. Aber vielleicht sollte sie dann denken, dass sie Jankum Pock dabei hat. Und Tellariten sind Gründungsmitglieder und Kernspezies der Föderation. Und das sollten die Warner Cut mittlerweile kennen, wegen ihres Bürgerkriegs. So.
Stimmt, das sollten eigentlich auch Chakotay und sein Vogel wissen, ne?
Ja.
Weil es gibt ja nachher diese Szene, wo es um Star Trek geht, Starfleet geht und irgendwer, ich glaube, der ist es, sagt, was ist Starfleet? Also das ist ja dann wenig überzeugend. Und dann geht der Chakotay darauf ein und erklärt es dann noch.
Ja, aber das war ja allgemein so ein halbes Fake-Gespräch. Also ich meine, der faked ja nicht gut.
Das stimmt. Aber da kommen wir ja gleich noch. Genau.
Naja, Jankum macht auf jeden Fall gar nichts. Und das ist irgendwie dann strange, weil dann klappt der Plan überhaupt nicht. Ist aber auch egal, weil bevor sie überhaupt irgendwas machen können, kommen Warner Cut Wachen und nehmen sie gefangen.
Ja.
Mal wieder.
Verrückt.
Mal wieder Zeitreisechaos.
Also unauffällig auf diesem Planeten angekommen. Hervorragend.
Ja, hat sehr, sehr gut funktioniert.
Ja.
Wir gehen wieder in die Vergangenheit und zwar auf Solum. Also da sind wir ja schon, aber diesmal in der Vergangenheit.
Mhm.
Politik auf Solum mit den Elders Cathon und Borum.
Mhm. So.
Ascensia schürt Angst und sagt, Gwyn ist eine Bedrohung. Sie mag aussehen wie eine Warner Cut, aber eigentlich sei sie ein Werkzeug fremder Mächte.
Ist so ein bisschen der Trump in der Geschichte hier.
Ja. Merkt ihr das?
Das habe ich gesagt.
Ja.
Aber also sagst du, bei Dingen, die du sagst, merkt ihr das?
Cathon winkt ab und sagt, ja, wir haben sie doch eh verstoßen, warum wir Stress machen? So,
ja.
Ne? Ascensia bleibt aber hart. Ja, ja, Gwyn verbreitet gefährliche Ideen. Frieden, Kooperation, Starfleet, alles hochgefährlich.
Ja.
Und Borum nickt und sagt, ja, die Gesellschaft ist schon vergiftet. Hier, Ithran, der fehlt. Keine Ahnung, wo der ist. Plopp, er ist da. Kommt rein. Ja. Ah, da ist er ja.
Ist ja auch irgendwie keine harte Tür auf jeden Fall da in einem Laden.
Kennst du dieses Meme von diesem Fußballfan, der von der Polizei abgeführt wird?
Gib mir mehr.
Es ist ein deutsches Meme.
Ist immer gut, Memes nachzuerzählen, Freunde. Kommt zu unserer schönen Rubrik, wir erzählen Memes nach.
Klassisches deutsches Meme, so, ja. so ein Typ irgendwie wird von der Polizei abgeführt und schreit dann ganz laut, sie haben mich von meinem 10-jährigen Sohn entfernt, der ist jetzt ganz alleine. Und dann kommt plötzlich so ein kleiner Junge an der Seite gelaufen, Papa, ich bin hier. Ach so, da ist er.
Ah, okay, nee, kenne ich nicht.
Ist ungefähr so wie das hier. Ithran ist nicht da. Ach, da ist er.
Ja.
Der fordert auf jeden Fall jetzt, dass Gwyn gehört wird.
Ja.
Ascensia ist fassungslos. Ein Verräter. Kaethon. So. Der sieht es aber pragmatisch. Die Regals sind die Regals, sagt er quasi. Gwyn darf sprechen und das Machtspiel beginnt. So. Gwyn tritt nämlich vor den Rat und ihr Punkt ist, sie könnte überall leben. Im gesamten Universum. Sie hätte überhaupt nicht hinkommen müssen, aber sie hat Solum gewählt. Ist ein Punkt.
Ist ein Punkt.
Borum hält aber überhaupt nichts davon. Sie ist eine Fremde, sie soll sich raushalten. Und das erinnert ja so ein bisschen auch an Worfs ewiges Problem. Ne? Wenn Worf irgendwas auf Kronos machen wollte,
ja,
dann wurde ihm da immer vorgeworfen, ja, du bist ja so ein Menschenversteher. Ne? So. Und bei den in der Föderation war er immer der Klingone.
Ja.
Ne? So, also.
Du bist nirgendwo mehr zu Hause, ja.
Das ist ja auch so ein Problem, was Migranten der zweiten Generation in Deutschland immer wieder beschreiben. Ne? Also beispielsweise Türken. Ne? In der Türkei sind sie die Deutschen, ne? Die Almanias oder sowas wird es dann da immer genannt. Ne?
Ja, vielleicht auch, weil sie gar nicht mehr so tiefe Sprachkenntnisse haben. So, ne? Ja.
Und hier sind es halt die Türken.
Ja.
So, ne? Das Phänomen, ich finde, dass das hier so klassisch angesprochen wird, deswegen habe ich mir kurz reingelesen. Das Phänomen nennt sich doppelte Fremdheit,
mhm,
so, oder eben auch Marginalisation der zweiten Generation. Den Begriff, der oft benutzt wird, ist der Third Culture Kid, TCK.
Mhm.
Also eigentlich für Kinder gedacht, die in einer anderen Kultur als ihre Eltern aufwachsen.
Ja.
Aber genau das trifft eben auch auf viele Migranten der zweiten Generation so zu. Sie gehören weder komplett zur Kultur ihrer Eltern, noch ganz zur Gesellschaft, in der sie leben.
Ja.
Und in Deutschland gibt es dazu ganz viele Studien, vor allem eben über türkischstämmige Menschen, weil sie die größte Migrantinnengruppe sind. Eine Theorie dazu ist das Segmented Assimilation Model von Portes und Zhu, eine Studie von 1993. Die Idee ist da, Migration ist kein Automatismus. Man wächst nicht einfach so in eine neue Gesellschaft herein. Und es gibt drei Wege, wie man damit umgehen kann.
Mhm.
Vollständige Anpassung,
mhm,
an die Gesellschaft, in der du dann lebst. Eine Mischung aus beiden Kulturen oder Marginalisierung innerhalb deiner Kultur.
Mhm.
So. Also das Gefühl, nirgendwo wirklich dazuzugehören. Und genau das passiert Gwyn und ist ja im Prinzip auch immer Worf passiert.
Ja.
So, ne? Gwyn sieht aus wie eine Warner Cut, aber sie ist eine Außenseiterin. Worf ist unter Menschen aufgewachsen, für Klingonen bleibt er deswegen dieser Verweichlichte.
Ja. Ne? Ja.
Für die Menschen bleibt aber der Klingone.
Ja.
Und Studien in Deutschland zeigen dann auch, wie stark das bei Migrantenkindern ausgeprägt ist. In der Türkei nennt man sie Deutschländer. So, ne? In Deutschland bleiben sie die Türken. Egal wie deutsch sie sich fühlen. Und das nennt man dann, das Phänomen nennt man dann auch Othering.
Mhm.
So, ne? Also man wird immer als anders markiert, egal wie man sich verhält.
Ja.
Man ist immer das andere.
Ja.
So. Und genau das passiert Gwyn hier auch. Sie will Solum retten, aber Ascensia und Borum definieren sie nur über ihre Herkunft. Das heißt, sie ist die andere. Mhm. Sie gehört eigentlich nicht hierhin. So. Und, ich finde es stark, dass Star Trek diesen Konflikt hier nochmal aufmacht, weil dieser Konflikt ist in Star Trek immer wieder präsent. Das ist ja nicht nur bei Worf, ne? Auch bei B'Elanna Torres.
Ja.
Ne? Ist ja ständig, die muss sich mit ihrer klingonischen Seite herumquälen. Dann hat sie irgendwann diese Mythenfolgen, so,
ja,
ne? wo sie mit dieser mit den klingonischen Mythen nicht so richtig klarkommt. Aber sie ist halt nicht richtig Klingone, sie ist auch nicht richtig Mensch irgendwie, ne?
Ja, und hadert er ja selber sogar mit dieser Heimatlosigkeit in sich selbst im Prinzip, ne?
Ja.
Ja.
Theorien darüber gibt es viele. Der Soziologe Thomas Feist zum Beispiel hat das Konzept der transstaatlichen Räume entwickelt. Die Idee wäre da, Menschen der zweiten Generation leben nicht in einer Kultur, sondern in mehreren gleichzeitig.
Mhm.
Deswegen fühlen sie sich irgendwie auch zu keiner hundertprozentig zugehörig. Mhm. Star Trek zeigt das auch perfekt, ne? Sei es auf Kronos, auf Solom oder auf der Erde. Die Frage ist, wie man das löst. Weil bislang ist das ja nur eine Problemdiagnose. Ne?
Ja.
So. Und es gibt Lösungen und die sind meistens nicht entscheide dich mal für eine Seite. Das heißt, doppelte Staatsbürgerschaft, jetzt entscheide dich mal für eine Staatsbürgerschaft.
Es so, ne? So. Ist total Bullshit, aber ja. Mhm.
Die Frage ist eher, warum nicht beides? In der Forschung spricht man dann von hybrider Identität.
Mhm.
Bedeutet, man muss nicht entweder als Teil der einen oder anderen Kultur sein, sondern kann beides gleichzeitig sein. Stuart Hall hat das schön beschrieben. Identität ist nichts Festes, sondern verändert sich ständig. Und da ist Bilana Torres eigentlich so ein ganz klassischer Fall. So, mhm. Die macht genau das durch. Sie hasst ihre klingonische Seite, lehnt sie erst komplett ab, lernt dann aber, dass sie nicht wählen muss,
ja,
sondern sie kann einfach beides sein. Sie kann einfach auch sie selbst sein und dementsprechend darf sie ihre klingonische Seite auch eben umarmen. Das wird ja in Voyager auch ein Stück weit erzählt.
Was ja auch irgendwie ganz logisch ist, weil, also, keine Ahnung, ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, weil ich keine verschiedenen Identitäten, zumindest was meine Herkunft angeht, in mir trage, aber wir sind ja andauernd irgendwie was anderes. Wir spielen ja andere Rollen, wir sind ja in verschiedenen Kontexten, verschiedene Persönlichkeitsaspekte von uns, so, ne? Und das migriert ja irgendwie alles in uns drin, so.
Ja.
Und deswegen finde ich, ist das gar nicht so eine abwegige Gedanke, dass man irgendwie sagt, naja, warum nimmt man nicht diese Identitäten und ist halt, wenn man Bock auf die eine hat, ist man das, oder wenn man in die Türkei oder wo auch immer hinfährt nach Marokko, ist man halt ein bisschen mehr die Identität und hier vielleicht ein bisschen mehr die andere, oder ich lebe die andere auch hier aus, wenn ich Bock drauf habe oder was auch immer, oder ich mixe sie durcheinander, so, also das machen wir ja eigentlich auch die ganze Zeit.
Ja, ich finde zum Beispiel auch beim Job, ne?
Mhm.
Also ich bin ja immer so ein bisschen getriggert, wenn ich im Podcast Feedback bekomme, die mich darauf reduzieren, dass ich Lehrer bin.
Ne? Bist du noch mehr als das?
So, das ist immer so, ja, wie kannst du sowas sagen als Lehrer? Ja, sage ich halt nicht als Lehrer. Weil jetzt gerade bin ich ja nicht Lehrer hier gerade,
ja.
Also, sondern gerade bin ich Podcaster so, und Star Trek Fan. Und auch das ist schon wieder eine hybride Entität, weil keine Ahnung, vielleicht werden wir unter Star Trek Fans nicht anerkannt, weil wir über Star Trek podcasten, und unter Podcastern werden wir nicht anerkannt, weil wir über Star Trek podcasten.
Ja, 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 genau.
Das Ganze auf
ist eine Reichweitenfrage.
Genau.
Wenn wir über was anderes podcasten würden, wären wir vielleicht reich
berühmt. Ja, zum Beispiel, wenn wir über Marvel podcasten würden, dann würden viel mehr Leute hören.
Ja, da gibt es nicht so viele gute Podcasts, habe ich gehört in letzter Zeit.
So ist das.
Ja.
Nein, aber es ist diesen Identitätmix, ne? Also da spielt ein anderer Ansatz eine Rolle. Kulturelle Resilienz. Also die Fähigkeit, diesen Identitätsmix nicht als Problem, sondern als Stärke zu sehen. Studien zeigen, dass Leute, die aktiv beide Kulturen leben, also zum Beispiel zweisprachig sind, ne, Traditionen mischen oder in beiden Communities unterwegs sind oder sowas,
ja,
die fühlen sich oft wohler und sind psychisch stabiler.
Interessant.
Also Gwyn könnte genau diesen Weg gehen. Sie muss sich nicht als Vaunar Khat oder Föderation definieren. Sie kann einfach beides sein. Sie kann Vaunar Khat sein und Föderation.
Also sie könnte, wenn man sie lassen würde, was man an dieser Stelle ja nicht tut, muss man dazu sagen. Ne?
Genau. Klassisches Beispiel für mich hier in Star Trek übrigens, Saru.
Mhm. Der ist sehr zu Hause in seiner Kultur.
Der ist total Kelpianer.
Ja.
Ne? Aber er ist auch mehr Föderation als alle anderen, die wir in Discovery jemals gesehen haben.
Ja.
So.
Ja, vielleicht sogar als Odo.
Ja.
Ja, wobei Odo war ja nie war offiziell so voll. Nee. Aber er ist sehr, er war, ich finde, sie haben Ähnlichkeiten, was so ihre Prinzipientreue angeht, so ihre Pflicht, ihr Pflichtbewusstsein, so.
Absolut, aber bei Saru sind es eben die Föderationspflichten und bei
Odo sind es seine eigene,
die Pflichten von denen er gerade dient.
Ja. Der Wurm.
Also, Odo, man kann auch mal so eine sehr, sehr kritische Sichtweise auf Odo irgendwann haben. Ne? Also das ist auch ein...
Wenn man sich die ganze Geschichte anguckt,
sehr, sehr guter Eichmann. So.
Ja. Wow.
Ja.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber das mein Odo.
Ja. Das größere Problem ist aber auch natürlich auf die Gesellschaft drumherum. Ne? Wenn man Leuten ständig das Gefühl gibt, dass sie nicht richtig dazugehören, verstärkt das den Konflikt nur. Ne? Politische Lösungen wären also dann eher... Mehrsprachigkeit normalisieren, Diversität sichtbar machen, echte Teilhabe ermöglichen und so weiter. Und auch da, Star Trek zeigt das immer wieder.
Mhm.
Föderation tut so, als wäre sie super inklusiv, aber dann gibt es so Episoden wie The Drumhead, ne?
Ja.
Oder auch Far Beyond the Stars, ne? mit Siskos Identitätskonflikt irgendwo. Und die zeigen, dass auch in der Föderation Vorurteile tief drin sitzen.
Ja.
Aber es wird problematisiert. Und das ist das ist eben wieder so toll da an dieser Stelle auch an Star Trek. Ne? Und letztendlich ist der beste Weg raus aus dieser doppelten Fremdheit, sich nicht von außen in irgendeine Schublade stecken zu lassen. Ne? Also Worf wird nie ein typischer Klingone sein, aber das heißt nicht, dass er keiner ist.
Ja. So.
Gwyn kann von den Vornakat abgelehnt werden, aber das heißt nicht, dass sie keine ist. Und genauso geht es auch vielen Menschen mit zwei kulturellen Hintergründen. Sie sind nicht halb-halb, sondern doppelt.
Mhm.
So, finde ich eine schöne Nummer, die man irgendwie aus dieser ganzen Geschichte und auch wieder aus Star Trek mitnehmen kann.
Total. Und in diesem Sinne sollten an der Stelle auch vielleicht auch wieder ein paar mehr Leute Star Trek gucken, weil das geht ja gerade so ein bisschen verloren in verschiedenen öffentlichen oder politischen Diskursen. Sowohl hier bei uns in Deutschland, in Europa, als auch bei unseren Freunden in den USA.
Wird Star Trek ist ja gar nicht weniger erfolgreich, wie man sieht. Also selbst der Sektion 31-Film scheint ja relativ gut geguckt worden zu sein, was man so hört. Aber wenn man jetzt vielleicht mal sieht, dass Star Trek nicht mehr unter den Top-Serien immer ist, ist das Ausdruck, dass die Werte, die Star Trek vertritt, gerade in der Gesellschaft nicht so en vogue sind?
Weiß ich nicht. Glaube ich auch nicht so richtig.
Eher die Individualität der Serien, oder?
Ja, ich glaube auch. Also das ist was, wo ich mich noch nicht getraut habe, diesen Weg weiterzugehen oder weiterzudenken, weil ich ja so ein bisschen schockiert darüber bin, dass gerade so viele so schnell in den USA umfallen und ihre Werte, für die sie mal kurzfristig offensichtlich eingestanden haben, aufgeben. Ne? Also wenn ich jetzt mal an die Tech-Konzerne denke, als Beispiel, wo ich teilweise echt schockiert bin darüber, dass man da einfach, wir brauchen jetzt keinen Diversitätsbeauftragten mehr. Wenn sowas Star Trek passieren sollte, das wäre natürlich der worst case, ne? Aber das sind sie halt nie gewesen. Sie sind halt nie der Zeitgeist gewesen. Also sie waren immer Zeitgeist, aber sie waren nie der Mainstream quasi. Sie waren immer so ein bisschen auch oder vielleicht auch hier und da dagegen.
Ich finde auch, dass das so war. Andere Leute würden vielleicht sagen, Discovery war zu sehr Mainstream und go woke and go broke oder sowas. Ne? Also um jetzt mal so ein typisches rechtes Meme zu zitieren.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das war die richtige Serie zur richtigen Zeit. Und ich glaube, wir brauchen diese Serie heute mehr denn je. Also ich glaube, die ist ein sehr wichtiges Statement und es ist sehr gut, dass es da gesetzt wurde.
Ja, also du rennst bei mir offene Türen ein, aber ich hoffe, dass das auch so großflächig mal ankommt und man dann von der individuellen Qualität der Serie manchmal auch abstrahieren kann. Weil darüber kann man sich ja wieder streiten. Das ist aber ja nicht die,
absolut, ja.
Die Frage der Haltung dieser Serie. So.
Aber wie du gesagt hast, wir sind vielleicht in einer Phase des Konservativismus, komisches Wort, wenn man es so ausdrücken möchte, und vielleicht folgt darauf eine Renaissance.
Naja, es ist ja meistens irgendwie
immer
Gegenbewegung. Vielleicht auch in der Kultur.
Ja, vielleicht auch in der Kultur. Also die Kultur hat, also gerade in den USA finde ich, hat die Kultur gerade eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt, wenn man sie denn noch lässt.
Ich habe irgendwie das Gefühl, so richtig viel kommt noch nicht. Also Robert De Niro, der überall auf irgendwelche Bühnen geht und sagt, fuck Trump. Und Green Day, die J.D. Vance in American Idiot einbauen.
Ja.
Aber ansonsten.
Aber das war witzig.
Ja, beides. So, wir gehen in die Folge zurück. Dann der Schock. Etheren tritt vor und nennt Gwyn seine Tochter. Weil gemeinsam können sie dann auch ihre Heirlooms verbinden und das ist ein Zeichen, das keiner ignorieren kann. Gwyn geht daraufhin dann sogar weiter und fordert Valura. Ein uralter Ritus, ein Kampf um Identität.
Ja, könnte auch vulkanisch sein.
Ja, also ich wollte gerade schon sagen, rituelle Kämpfe in Star Trek. Wenn Diplomatie nicht ausreicht, wenn Verträge zu kompliziert werden.
Ja.
Oder wenn einfach mal richtig draufgehauen werden muss.
Dann zieht Kirk sein T-Shirt aus und los geht's.
So.
Ja.
Fällt dir ein Beispiel an?
Bestimmt. Lass mal kurz drüber nachdenken. Da war auf jeden Fall irgendwas schon in Strange New Worlds. Wenn ich mich richtig erinnere, war doch da irgendwas mit Spock und war da nicht irgendwas?
Sagen wir so, wenn wir bei den Vulkaniern bleiben, dann musst du nicht zu Strange New Worlds gehen.
Aber da war doch hier, wie heißt denn nochmal diese klingonische, vulkanische, Gott, lassen wir das, gefährliches Erinnerungshalbwissen. Mir fällt natürlich jetzt keins ein, aber hau mal raus.
Also wir sind in Amok-Time, ja, zum Beispiel, ne, wenn das Ponfar zuschlägt, Spock muss sich dann im rituellen Duell namens Kalifal um eine Frau stellen, mit Kirk als Gegner.
Ja. So. Ach, das ist diese klassische Nummer, ne?
Genau,
das,
da die war, haben wir auch schon besprochen.
Ja.
Und der Kampf endet nur dank McCoys cleverem Trick. Ohne Blutvergießen war es irgendwie mit so einem Betäubungsmittel oder sowas.
Ja.
Aber das Prinzip bleibt ja, wenn eine Gesellschaft etwas will, muss sie vielleicht mit einer Lurpa den Weg freikämpfen. Mhm. Weniger logisch, aber mindestens genauso traditionsbewusst sind die Ligonier. Kennst du die noch?
Sag mir gar nichts. Erzähl mal.
Gut, wenn du es vergessen hast.
Ja.
Das ist die TNG-Folge Code of Honor.
Ja.
Ich möchte jetzt mal, so wie die Tagesschau normalerweise titelt, möchte ich mal sagen, eine eher umstrittene Folge.
Ja.
Man könnte auch sagen, die Folge ist einfach Schmutz, der vergessen werden sollte.
Okay.
Ging es nicht um biologische Imperative bei diesem Kampf, sondern um Macht und Besitz. Frauen haben das Recht, um ihren Status als Erstfrau zu kämpfen.
Oh, cool.
Mit tödlichen Waffen.
Ja.
Tascha Yar gerät unfreiwillig in so ein Duell und muss sich dann einen tödlichen Tanz mit Giften behaupten. Die Folge ist so berühmt-berüchtigt, dass sich mittlerweile alle DarstellerInnen von ihr distanzieren. Geht da um eine fragwürdige Darstellung kultureller Stereotype. Das war ja so, dass sie, also diese Ligonier waren ja so wie ein, wie amerikanische Vorurteile über einen amerikanischen Stamm.
Okay.
Mhm. So.
Ja.
Afrikanischen Stamm.
Ja.
Anyway, das Prinzip bleibt, wenn das Gesetz sagt, dass nur ein Kampf über wichtige Entscheidungen entscheiden kann, dann hilft halt kein Argument, sondern halt nur so eine Waffe.
Ja.
Es gibt aber natürlich noch die Könige der Duellkultur.
Die Klingonen.
Natürlich. Mhm. Wenn es um Ehre, Macht oder einfach nur so ein Buttlet-Wettschwingen geht, dann
macht man das halt.
Macht man das halt. Ja. Zum Beispiel in TNG Reunion. Da wird das wunderbar deutlich. Da kämpfen nämlich zwei Anwärter um die klingonische Kanzlerschaft. Weißt du noch welche? Beide könnten dir bekannt vorkommen.
Pff, Gauron.
Ja, und das war Nummer eins, richtig.
Gorkon.
Nee, Gorkon ist ein anderer Kanzler.
Ja, ich weiß.
Gauron hat da mit Duras gekämpft. Dem Bruder
der Schwestern.
Der Schwestern, genau. der Verlierer stirbt, weil sonst ja jeder das System in Frage stellen könnte.
Ja.
Allerdings wird der Verlierer hier von Worf umgebracht. Aber
Das ist ja alles okay. Also wenn Worf Klingonen umbringt, ist es ja eigentlich immer okay.
Worf muss dann ja später auch nochmal kämpfen in dieser DS9-Folge bei Inferno's Light. Da sitzen ja alle in so einem Gefangenlager und müssen immer wieder kämpfen.
Mhm.
Und Worf muss da auch immer wieder kämpfen. Der muss immer wieder in den Ring steigen.
Ich erinnere mich dunkel.
Ich meine, das ist dasselbe Gefangenenlager, in dem Garak dann irgendwann in die Wand kriecht, um da irgendwie irgendwas zu machen.
Oh.
Die sitzen da alle irgendwie fest und ja. Garak kriecht immer in die Wand, um da irgendwas zu machen und Worf muss in der Zeit immer raus und kämpfen. So habe ich zumindest, also vielleicht sind es auch zwei verschiedene Folgen, ich habe sie gerade in meinem Kopf zusammengeschmissen oder so. Naja.
Okay.
Aber wir haben das zum Beispiel auch bei Lower Decks mit den Gelrakianern. Das war auch mal so eine Story in Temporal Addict. Da wird der Anführer durch einen Mortal Kombat Challenge bestimmt. Zufälligerweise fällt Ransom in diese Challenge, mhm, gewinnt und ist dann der Anführer der Gelrakianer.
Oh, cool.
So. Ja, die Frage ist dann immer nur, wenn es solche Rituale gibt, bleibt man dabei oder bricht man aus? Weil du hast ja ganz am Anfang gesagt, im Zweifel zieht Kirk sein Shirt aus und macht mit.
Ja.
Kirk ist aber der Einzige, der mal so einen Kampf komplett abgebrochen hat.
Ah, was? Na, weißt du
noch, in welcher Folge?
Also er hat angefangen und hat dann aufgehört.
Der wurde in so einen Kampf geschmissen.
Ja.
Und hat gesagt, nee, ich mache hier nicht mit. Und damit hat er den Kampf gelöst.
Nee.
Die erste Gorn-Folge, Arena.
Aber hat er nicht mit dem Gorn gekämpft?
Nein, im Endeffekt hat er sich geweigert, den zu töten. Es wurde von ihm erwartet, dass er ihn tötet.
Ah, okay, ja.
Und er hat ihn nicht getötet.
Aber die haben schon so ein bisschen rumgemacht. Ja, ich sehe sie vor meinem inneren Auge hin und her hüpfen.
Also, ja, die.
Also, Kirk ist gehüpft, der Gorn, er nicht.
Der Gorn.
Ja, die Gorn haben sich weiterentwickelt.
Genau. Also,
schnell.
Es war vielleicht auch biologisch nicht die richtige Umgebung für die Gorn.
Einfach zu heiß.
Ja, genau. Ja. Dann verfallen ja Reptilien oft in ihre Starre,
wenn es zu heiß ist. Wissen wir ja, ja, klar. Biologie 1.1.
Ja. Aber Julian, du wolltest noch irgendwas sagen zu diesen Kämpfen.
Ich finde es ja auch irgendwie immer schwierig, ne? Also wenn du halt irgendwie als, also auch, ne, wenn, du hast ja eben angesprochen, dass Worf dann hier und da mal irgendwen tötet, so, ne? Also eigentlich geht das nicht klar. Du kannst dich ja nicht auf einen Kampf um Leben und Tod einlassen, als jemand, der so einen Starfleet-Anzug trägt hier, Uniform sagt man auch so, ne? Also eigentlich geht es nicht klar. Eigentlich musst du von vornherein einen Plan B haben, um auszuweichen, weil du kannst ja niemanden umbringen, um einen diplomatischen Konflikt zu lösen. Also das wäre heute schon verpönt, würde ich jetzt sagen. Es sollte im 24. und 23. Jahrhundert ähnlich sein.
Es widerspricht auf jeden Fall allem, was kantische Ethik von uns will. Es widerspricht auf jeden Fall allem, was die universelle Erklärung der Menschenrechte von uns möchte, die auf kantischer Ethik fußt. Aber es sind ja auch keine Menschen.
Das heißt, wenn du Menschen umbringst, ist nicht so schlimm. Wenn du nicht Menschen umbringst, ist nicht so schlimm.
Ja, ich hoffe eigentlich schon, dass wir die universelle Erklärung der Menschenrechte und Kants Ethik auch auf andere Spezies ausweiten können. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen zu. Keine Ahnung. Also vielleicht versuchen wir zu sehr, unsere Werte auf andere zu übertragen.
Ja, die spannende Frage ist ja dann, sind unsere Werte die zählen an der Stelle? Also ist das, was wichtig ist? Also müssen wir die befolgen? Oder ist es wichtiger, die Kultur des Volkes zu beachten und den Regeln zu folgen, mit dem was zu tun hat?
Wen fragst du jetzt hier?
Den Stuhl, der da hinten steht.
Wenn du mich fragst, dann weißt du, ich bin Universalist und ich würde sagen, nein, Regeln sind nicht relativ zu ihrer Kultur, sondern Regeln gelten universell und deswegen sollten wir sie universell betrachten. Und
aber es sind ja unsere Regeln. Aber wenn wir universelle Regeln haben, nee,
Es sind nicht unsere Regeln. Das ist ja der Kern vom Universalismus, dass diese Regeln bestehen, unabhängig von uns.
Und das heißt, wenn die Regeln in einer anderen Kultur, in einem anderen Kulturkreis nicht existieren, dann sind die halt noch nicht so weit, oder was?
Ja, im Prinzip.
Da müssen wir für sie diese Regeln einhalten.
Im Prinzip gilt hier die Universalität der Vernunft. Und du, natürlich wird genau das aus dieser Perspektive kritisiert, ne? Dass man hier irgendwie sagt, dass man seine eigene Wertekosmos irgendwie anderen überstülpt oder sowas. Aber ich würde ja sagen, es ist nicht unser Wertekosmos, sondern das sind Vernunftswerte. Die leiten sich aus der Vernunft heraus und Vernunft ist universell.
Das Argument könnten auch die USA nutzen, um zum Beispiel in den Irak einzumarschieren.
Um Regime-Change zu machen. Ja, vielleicht. Vielleicht ist das aber auch nicht so, also wenn das total effektiv wäre, dass du einen Regime-Change machst und dann wird diese Gesellschaft demokratisch und wird sich sofort irgendwie deinem Wertekosmos anschließen. Ich glaube, dann sollten wir es tun, wenn das so wäre. Aber es ist nicht so.
Ja.
Also, wenn das funktionieren würde, also dann hätten wir zwar schon auf dem Weg hin ein Problem, weil wir würden dann auf dem Weg hin unsere Werte opfern, um dann am Ende unsere Werte durchzusetzen.
Das stimmt.
Das ist ein Problem.
Das ist ein Problem. So.
Aber wenn wir durch den Eingriff in andere Kulturen, diese Kulturen auf unsere Werte polen könnten,
ja,
wenn es dann effektives Mittel gäbe, so, dann sollten wir das natürlich tun. Aber dieses Mittel gibt es nicht. Deswegen müssen wir es anders versuchen. Und daher kann ich schon verstehen, und jetzt kommt mal was Böses, aber daher kann ich schon verstehen, dass es dann bestimmte Leute gibt, die sagen, naja, dann müssen wir halt Wandel durch Handel machen. Hat leider auch nicht funktioniert. So. Aber
ja,
vielleicht müssen wir uns auch unsere Werte selber nochmal klar machen und dann dafür werben, indem wir zeigen, wie toll es eigentlich ist, diese Werte zu vertreten.
Oder wir brauchen bessere Deals.
Ja, oder wir gehen einfach alle mit nett miteinander um und plötzlich guckt jeder und Moment mal, gehen die alle nett miteinander um und sind damit auch noch erfolgreich. Ich komme da gleich nochmal zu.
Okay.
Asensio auf jeden Fall ist fassungslos über diese ganze Geschichte hier, über dieses Valora, was da jetzt angerufen wird. Aber Cawthon gibt sich wieder streng, weil das Gesetz ist das Gesetz, die Regels sind die Regels. Was anderes sagt Cawthon im Prinzip diese ganze Folge nicht.
Ja.
Und der Rat hat damit keine Wahl, denn das Duell ist offiziell.
Oh, das reimt sich. Ja, vor allen Dingen ist es halt, das ist ja eine uralte Regel. Und die offensichtlich, ja, das glaube ich, wurde in der letzten Folge erwähnt, die offensichtlich schon die längere Zeit nicht mehr eingesetzt worden ist. Aber die sind irgendwie relativ schnell auf Go und sagen, ja, okay, die hat es gesagt, dann machen wir das jetzt auch so. Alles klar, los geht's.
Ich mag das immer, wenn diese Regeln irgendwo aus dem Nichts kommen und dann einfach so juristische Folgen auslösen. Das gibt's in Game of Thrones ja auch ständig. Da läuft Tyrion immer rum und sagt immer so, Trial by Combat. Moment mal, zählt das hier? Verdammt, das zählt auch hier.
Ja. Es ist so ein bisschen so, als würdest du mal irgendwie das BGB durchsuchen nach irgendwelchen Regeln, die dann noch irgendwie aus irgendwelchen grauen Vorzeiten sind und dann sagst du irgendwann so und jetzt lösen wir das hier ein, indem ich dir 7 Schweine gebe. So, ja.
Wir können diesen Fall nur lösen, indem wir jetzt beide in diese Kneipe gehen und einen Trinkwettbewerb machen. Das steht im BGB. Was?
Von 1902.
So, wir gehen wieder in die Zukunft. Wieder mal zu einer Gefangennahme. Die Gruppe wird entwaffnet. Sogar Jenkins heißgeliebte Multitool-Hand wird abgenommen.
Ja.
Ein harter Schlag, weil man nimmt ihn damit sein Lieblingswerkzeug und seine Würde. Gleichzeitig.
Ja.
Majel sieht die Lage düster. Gefangenschaft ist selten gut. Zero bleibt aber optimistisch. Naja gut, wir können nicht frei herumlaufen. Wir können uns nicht in die Zeitlinie einmischen.
Ja,
das hat auch Vorteile.
Absolut, ja. Der macht hier sowieso, finde ich, irgendwie eine ganz gute Figur.
Das war Zero.
Ah, das war Zero.
Schade.
Der macht sowieso irgendwie eine ganz gute Figur hier.
Ja. So, dann haben wir das nächste Problem. Chakotay und Adreek sind auch da. In dieser Zelle,
ja,
wo sie jetzt reingeschmissen werden. Die einzigen Überlebenden der ursprünglichen Protostar-Crew. Die Gruppe wird also zu ihnen gesperrt und damit haben wir noch einen Zeitreiseklassiker: Gefangene treffen Gefangene. Ne?
Ja, ist das ein Klassiker?
Bestimmt.
Ja, okay.
Auf jeden Fall ist es problematisch.
Das ist definitiv, so. Ja.
Also Chakotay und Adreek treten näher, misstrauisch. Ne?
Ja.
Monatelang nur Vaughn Cut gesehen und jetzt plötzlich diese bunte Truppe hier. Ne? Und Zero schaltet aber sofort auf Täuschungsmodus und sagt, wir sind galaktische Raider.
Habe ich auf diesem Schokoriegel gelesen.
auch nicht schlecht. Ja, einfach friedlich durch die Gegend geplündert hier. Und dann sind die Vaughn Cut gekommen und haben unser Schiff geklaut.
Diese Schweine.
So.
Ja. Ja.
Adreek fasst dann kurz die Situation zusammen und sagt, Flucht, vergiss es. Haben wir schon versucht, keine Chance. So. Hm. Dell, wie immer subtil, sagt, aber wie wär's, wenn wir es heute nochmal versuchen würden?
Ihr habt es noch nicht aufgegeben, oder? Also, dass ihr heute oder in absehbarer Zeit.
So, Chakotay erkennt dann auch eine Gelegenheit, ne, weil sie sind alle im selben Boot. Manchmal muss man einfach springen.
Ja, sie denken nochmal kurz drüber nach, weil die sich wirklich so doof anstellen. Ne? Ja. Also denken die nochmal kurz drüber nach, ob das ein Täuschungsmanöver der Vaughn Cut sein könnte.
Ja.
So, ne? Sie holen da irgendwie 5 so Typen rein und so, aber ja, dann haben sie auch ganz schnell wieder verworfen. Das
verwerfen sie relativ schnell. Und dann stellen sie sich dann auch erstmal vor und sagen dann, ja, könnt ihr ein Geheimnis für euch behalten? Und das Geheimnis ist, Adreek hat einen versteckten Tricorder.
Oh.
Defekt, aber funktional genug für Notrufe in die Anomalie. Und da habe ich überlegt, Moment mal. Wollen Sie uns erzählen, dass Sie mit diesem kaputten Tricorder Notrufe durch das Wurmloch geschickt haben und das ist diese Anomalie? Nein. Oder?
Also ich habe es zumindest jetzt noch nicht ausgeschlossen.
Die haben mit diesem... Also ein defekter Tricorder, der in der Lage ist, Notrufe durch eine instabile Raumzeitanomalie zu senden?
Naja, im Prinzip sagt er das ja.
Völlig normal in einer Welt, in der Leute mit einem Phaserschuss die Gravitationskonstante des Universums beeinflussen können. Wie in Deja Q und Shinji. Also es gibt ja so eine Star Trek-Tradition, dass primitive oder beschädigte Geräte trotzdem unfassbar krasse Dinge können, ne?
Ja.
Um jetzt mal eine ganz, ganz frühe Folge und eine ganz, ganz späte Folge zusammenzubringen.
Ja.
Ne? Die ganz, ganz frühe Folge, The City on the Edge of Forever.
Ja.
Spock sitzt in den 30ern und bastelt einen Zeitschirm, der ihnen Änderungen in der Geschichte hat.
Mit einem Kugelschreiber und ja.
Und bei Lower Decks hatten wir doch die Folge, wo Tandy, um Purple Data zu beeinflussen, irgendwie alles Mögliche in dieser Scheune
stimmt.
baut.
Ja, ja, stimmt. Die baut auch wirklich abgefahrenen Kram. Ja.
Ja.
Auch quasi aus einem hohlen Kohl und
ja.
Ja. Ja.
Ich habe hier einen Salatkopf. Und hier ein Kabel.
3 Wochen später.
Ein Atomkraftwerk. Ja, also offensichtlich, also ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich die Erklärung ist. Ich hoffe, dass da noch was anderes kommt, um diese Sphäre da zu erklären, die da irgendwie auftaucht.
Aber es könnte schon sein, dass das die Erklärung war. Also ich möchte dich darauf vorbereiten, dass es sein könnte, dass das die Erklärung gewesen ist und es vielleicht auch nie wieder erwähnt wird.
Das glaube ich nicht. Allein schon, weil Janeway ja davon noch nichts weiß. Die wird jetzt noch ein bisschen recherchieren.
Warten wir ab.
Ja, wir wissen noch gar nicht, wie die nächste Folge aussieht. So.
Das stimmt, ihr vielleicht schon.
Das Problem ist jetzt, sie haben keinen Kraftfeld-Hack, sie haben keine Exit-Strategie. Und dann die Bombe, die Protostar trägt eine Waffe, eine, die die ganze Föderation bedroht.
Oh, das ist ein Problem.
Ja,
ja.
Also war für uns jetzt nicht so richtig neu, ehrlicherweise.
Für die auch nicht?
Nee.
Ja, also eigentlich für niemanden im Raum war es neu.
Ja. Genau. Alle wussten das schon, aber die Hälfte der Gruppe muss sagen, nein,
oh Gott,
was ist die Föderation? Stimmt, richtig, genau. Was? Ja, genau, also die Waffe ist uns eigentlich egal, aber was ist die Föderation? So. Naja. Bei Dell, Gencom und Zero herrscht aber jetzt trotzdem große Verwirrung, weil laut Zeitlinie sollten Chakotay und Adreek in einer Stunde fliegen und die Protostars starten, aber sitzen hier immer noch rum. Kein Fluchtplan, keine Aufbruchstimmung. Sieht eher so aus, als würden sie sich irgendwie noch auf einen längeren Aufenthalt einrichten.
Ja.
So. Zero kombiniert. Was, wenn wir die Flucht erst auslösen müssen? Ein Kausalitätsloop. Wir haben in den letzten Wochen ein bisschen zu oft drüber gesprochen, aber ich sag's nochmal, das ist das sogenannte Bootstraps-Paradoxon.
Ja.
Sie kommen hier zumindest über Umwege hin, weil man Chakotay retten will, lösen damit erst auf, dass sie überhaupt von Chakotay erfahren und später das Wurmloch auslösen können. Ich erinnere nochmal dran, laut David Lewis ist das skurril, aber logisch möglich. Hm. So. Also es gibt ja eine Kausalität, auch wenn sie ein Kreis ist.
Ja, aber es tut trotzdem ein bisschen weh, wenn man drüber nachdenkt. Weil eigentlich könnte, es ist so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, das ist ein bisschen wie Bruchrechnen. Man könnte halt irgendwie oben was wegstreichen, unten was wegstreichen und alles wäre nie passiert. So, also das genau. Irgendwie, ja.
Es ist, genau, es ist wie wenn da irgendwie ein Bruch 4x4 steht.
Ja.
Dann denkst du, das muss nicht so sein.
Ja.
das muss auch gar kein Bruch sein. Hört auf damit.
Ja. Ja, das ist ein Problem.
Ja. Majel checkt das aber auch sofort und macht uns dann nochmal so ein bisschen Star Trek-Wissen auf, ne? Weil Majel ist ja hier im Nova Squadron und deswegen hat die ein bisschen mehr Ahnung von Star Trek.
Als der Rest.
Genau.
Ja.
Und sagt dann, ja, die Föderation hat ja auch Erfahrung mit Zeitschleifen. Und nimmt dann nochmal so kurz Bezug auf Past Tense.
Ne? Ja.
Also die Bell-Aufstände und so weiter. Und First Contact.
Mhm.
Ja, finde ich schön.
Ja. Also für uns schön. Ich denke immer so, für die Leute, die halt jetzt gerade so bei Star Trek reinschauen, die checken das halt alles irgendwie nicht, ne?
Ja, aber die sind auch nicht, also die sind von so einem kleinen Nebensatz, sind die auch nicht genervt.
Und es war ja auch wirklich nicht mehr, ja.
So, Del schnallt jetzt auch, wenn sie wirklich die Flucht in Gang setzen, müssen sie das jetzt tun, weil die Uhr tickt, ne? Und es ist Zeit, Geschichte zu schreiben. Bringen wir dem Vogel das Fliegen bei. war auch der Einzige von mir heute hier.
Das ist gut, ja. Aber so. Genau, es gibt ja sowieso noch quasi in
Universe. Ich habe sie gleich rausgeschrieben.
Ja. So. Gut.
In der Vergangenheit beginnt das Valoran. Gwyn und Asensia stehen bereit, während die Warner gerade zuschauen. Borum hält sich vage, sagt, naja, Gwyn, hier ist Valorar. Regeln musst du selbst rausfinden. Viel Spaß. So. Klassischer Trick übrigens auch, ne?
Ja.
Also Regeln.
Ja, was, guckst du mal. Genau, guckst du mal. Machst du mal irgendwie. Vielleicht wissen sie ja selber nicht. Wer weiß das schon so genau.
Die beiden legen also ihre Heirlooms ab und betreten dann eine Plattform. Und die fährt nach unten tief in eine Höhle, die so ein bisschen altertümlich aussieht.
Ja.
Wandmalereien erzählen Solums Geschichte. So orangefarbene Partikel schweben in der Luft. Und Gwyn spürt sofort, das ist der Ursprung der Heirlooms. Hier kommen diese Erbstücke her.
Ja.
Und dann natürlich ein übernatürliches Spektakel. Die Partikel formen sich zu einer neuen Waffe in Asensias Hand. Und dann plötzlich haben wir kein Rededuell mehr. Wir haben jetzt richtig einen Kampf. So.
Ja, weil man kann jetzt quasi aus diesen Partikeln in der Luft alles formen, was man auch immer so formen möchte, wenn man es denn kann.
Genau. Heirlooms quasi aus purer Energie. Klingen kreuzen sich, Funken fliegen. Gwyn weicht aus, kontert. Asensia bleibt kalt. Gwyn hält nur das Unvermeidliche auf. Kein Platz für Zweifel. Die Gewinnerin bekommt die Zukunft.
Wissen wir nicht. Möchte an der Stelle nochmal festhalten. Wissen wir nicht, weil wir wissen nicht, was die Regeln sind. Das auch ist ein Klassiker irgendwie. Also ich meine, am Ende sagen sie natürlich, da es kommt jemand rausgekrochen und so weiter, aber wir wissen trotzdem nicht, wer am Ende wirklich der Gewinner oder die Gewinnerin in diesem Fall ist.
Wir gehen aber zurück erstmal in diese Zukunft. Jankum drückt wild am Tricorder rum, sehr zum Leidwesen von Adric. Chakotay mustert die Gruppe und fragt Dell, was er ist, wenn Jankum der Ingenieur ist. Und Dell so, hallo?
Ja, what?
Hast du mich mal angeguckt?
Ja, deswegen frage ich.
Captain natürlich. Und mit Jell grinst und sein, naja, eher nicht, aber du träumst davon. Das ist auch schon mal schön. Und Dell so, du bist schlimmer als Gwyn.
Mhm.
Neuer Love Interest
incoming. Ich hab das sofort kommen sehen.
Ja?
Ja.
Meinst du, das wird hier auch noch so eine ich sehe in dein Herz, sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten Nummer? So.
Ja, aber vielleicht.
Nein, ich weiß nicht, warum zum zweiten Mal auf RTL Vorabendserien. Okay, ja.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Gibt es diesen Song eigentlich? Gibt es die Serie überhaupt noch?
Bestimmt.
Ja, gut. Fragen wir, glaube ich, auch. Tod oder Tour?
Joe, gerne.
Gibt's den noch?
Klar, Wolfgang Baro, großer Star Trek-Fan.
Ich weiß. Ja. Wolltest du immer schon mal einladen?
Ja.
Ja. Hast du nie gemacht?
Nee.
Nee. was wollte ich sagen? Gut, achso, genau. Es könnte es natürlich so ein bisschen spannend machen, weil Gwyn ist ja jetzt erstmal nicht greifbar und es scheint mir so, als wäre Gwyn noch für eine ganze Weile nicht greifbar und da kann es natürlich irgendwie sein, dass so ein Zwischen-Love-Interest wird, wo aber klar wird, dass es quasi eigentlich immer nur um Gwyn geht. So. Also sie ist so ein bisschen wie Gwyn und deswegen findet Dahl sie gut, aber Dahl stellt dann irgendwann auch fest, ich bin halt nur mit der Kopie zusammen.
Aha. Könnte.
Könnte.
Könnte, wirklich.
Weil ich finde tatsächlich, dass es ist, finde ich schon, also einigermaßen bemerkenswert, dass sie hier so von ihr Nova Squadron Singsbums Coolness und Kühle doch relativ schnell irgendwie zu einem ganz netten Mitglied dieser Gruppe geworden ist.
Stimmt.
Das ist, also dieser Switch ging, finde ich, ging relativ schnell.
Wobei sie auch hier übrigens mal wieder die Fake News raushaut, dass Vulkan ja nicht lügen können.
Ja, stimmt.
Ja. auch mal immer wieder sagen. So. Jankum ignoriert die gesamte Diskussion, nimmt das Gerät, also von Adric, dieses komische Ding, und übernimmt aus der Ferne seine Multitool-Hand. Adric ist erstmal baff, aber Chakotay erkennt die Chance und sagt, hier, das rote Panel drücken. So. Das war auch die Elvis Family gedacht, ja? Eiskaltes Händchen. Draußen bemerkt auch eine Wache die Toolhand, aber Jankum manövriert sie so geschickt und er schafft dann einen direkten Treffer auf den Schalter. Das Kraftfeld fällt, Fluchtmodus aktiviert.
Das Kraftfeld fällt.
Ja, so ist es.
Und sie bleiben so eine Sekunde davor stehen und ich habe so gedacht, so Leute, was denn jetzt so? Und dann sagt der Chakotay sagt noch, oh, ist ja offen, oder können wir ja durchgehen. Ja, mein Gott, dann geht halt durch. So, das ist so. Worauf wartet ihr?
Jankum schnappt sich dann auch sofort seine Multitool-Hand zurück, zerlegt dann einen Watcher, dann mit der Begeisterung eines Telleriten, der endlich wieder sein Lieblingswerkzeug hat. Ne? Aber kaum ist das Problem gelöst, taucht eine weitere Wache auf.
Ja.
Majel regelt es aber. Klassischen Vulkanier-Nackengriff.
Ja, ja, es war eher so eine ganz klassische Pinch-Hand hier, so ne? Chuck Norris-mäßig. Ja.
Wird zumindest dann als Ausrede gesagt. Ja. Ne? Seit wann können galaktische Raider vulkanische Kampftechniken?
Ja. Sagt der Cody kriegt das alles mit, ja. Aber
der so, Handjob.
Ja, so, ja.
Er sagt nicht Handjob, er sagt Hand. Oh Gott. Handjob. So weit sind wir noch nicht.
Ah.
Ja, Teenager, was willst du machen?
Jay, warte ja mal kurz. So, bitte.
Zero bestätigt auf jeden Fall, sie müssen nur Chakotay und Adric zur Protostar bringen und jetzt kommt der Zeitreise-Mindblow. Es waren immer sie, die das ermöglicht haben.
Vielleicht. Ja, aber wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Sonst wären sie ja nicht rausgekommen.
Ja.
Zero fühlt sich dann bestätigt, ne, die Vergangenheit steht, die Zukunft wird's auch. Und Majel bleibt realistisch. Noch ist das nicht vorbei.
Das merken sie auch recht schnell.
So, und Jenkins grinst dann und haut noch einen Spruch raus und sagt, Zeit aus dem Käfig zu flattern.
Und, soll man noch ein bisschen Abwechslung hier haben, ja.
Adric verdreht die Augen. Schon wieder ein Vogelwitz. Chakotay sagt so, okay, der war gut.
Ja, es war auch mittlerweile der 6. oder 7. oder weiß ich nicht. Ja.
Also ich habe sie rausgeschrieben. Ja. Ja. Also der hat auf jeden Fall sein Stand-Up-Thema gefunden. Ja. Jenkins. Check out the beak on Adric. Also schau dir den Schnabel von Adric an.
Ja.
Ne? Oh, bird puns not your thing. Oh. Also Vogelwortspiele sind nicht dein Ding.
Mhm.
Got it. Didn't mean to ruffle your feathers. Wollte dir nicht die Federn zerzausen.
Ja.
Sagt er irgendwie zwischendurch noch, Jenkins doesn't get it. In 1 hour that bird needs to be in the air. The ship, not the guy. Obviously.
Ja.
Ja, also in einer Stunde muss dieser Vogel in der Luft sein, also das Schiff,
nicht
der
Typ. Ja.
Ja.
Das war echt der Beste.
Und dann time to fly the coop. Ja. Ooh again, sorry. Zeit aus dem Käfig auszubrechen. Ach, schon wieder ein Vogelwitz.
Schön.
Ja.
Ja, hat mir Spaß gemacht.
Wir gehen wieder in die Zukunft. In der Höhle kämpft, in die Vergangenheit. In der Höhle kämpft Gwyn, ja.
Ja, es ist schwierig, es ist schwierig.
In der Höhle kämpft Gwyn gegen Essentia.
Für die Zukunft.
Und es läuft nicht gut. Essentia ist erfahrener, schneller, gedankenlos, gnadenlos.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Gedankenlos eigentlich nicht.
Nee, leider
gnadenlos.
Nicht. Gnadenlos. So. Ja.
Während Gwyn blockt, spottet Essentia noch und du kannst Solo nicht retten. Gwyn kontert, du hast Angst vor einer Zukunft, die noch nicht mal passiert ist. Essentia ist überzeugt, Fremde bedeuten Krieg. Ich werde sicherstellen, dass die richtige Seite gewinnt. Und Gwyn glaubt das Gegenteil. Unsere Leute können sich öffnen, wenn du sie nicht vergiftest.
Was ist eigentlich Essentias Motivation?
Das Spannende ist,
ja.
Und hier mache ich jetzt einen längeren Punkt auf. Ist das nicht eigentlich auch genau das Thema des Bürgerkriegs? Kämpfen die beiden jetzt nicht eigentlich stellvertretend für die Bürgerkriegsparteien?
Alt gegen neu quasi.
Der Bürgerkrieg ist doch ausgebrochen, weil die eine Seite gesagt hat, wir haben Angst vor dem Fremden.
Ja.
Und die andere gesagt hat, oh, lass uns doch öffnen.
Ja.
Das heißt, im Endeffekt machen die beiden jetzt hier den Bürgerkrieg schon mal stellvertretend hier in diesem Heirlumhausen, wo sie gelandet sind.
Ja, stimmt.
Und wenn wir das jetzt mal groß machen, kämpft hier die Hoffnung auf eine liberale Gesellschaft gegen die Xenophobie?
Irgendwie schon, ja.
Uralter Konflikt zwischen Offenheit und Abschottung, zwischen Fortschritt und Angst, zwischen der Vision einer pluralistischen Gesellschaft und der Panik vor Veränderung. Essentia steht für eine Ideologie, die überall auf der Welt und in der Galaxis immer wieder auftaucht. Diese Ideologie, die Fremden sind schuld, wir müssen uns abschotten, sonst verlieren wir unsere Identität.
Whatever that means. Da waren wir, sind wir wieder bei diesem Identitätsbegriff von eben. Ne?
Das ist exakt die Denkweise, die in der Realität autoritäre Bewegungen antreibt. Und in der Föderation gibt es dafür historische Beispiele ohne Ende. Terra Prime in Enterprise, die Vulcan First Bewegung in Discovery.
Ja.
So. Selbst in TNG mit The Drumhead, habe ich eben schon mal gesagt,
ja.
Ne? Da wird relativ schnell gezeigt, wie schnell so Angst in Fanatismus kippen kann. Und Gwyn auf der anderen Seite kämpft für das, was Star Trek von Anfang an propagiert.
Also, ne, weil du gerade jetzt Fanatismus sagst, ne, das war ja eine Regel. Ne? Die haben ja irgendwie gesagt, es dürfen keine Romulaner oder Romulanerinnen in die Sternflotte. Also es war ja.
Ja, aber es,
nicht
ist
nur eine
aber es ist eine Hexenjagd auf diesen armen Jungen.
Absolut, ja, ja, klar.
Und da
ja.
wird diese Admiralin fanatisch.
Ja, das
und zwar so fanatisch, dass irgendwann Richter Thomas, der da irgendwann rumsitzt.
Ja.
Das ist nicht Richter Thomas, aber der Typ, der da irgendwann rumsitzt.
Die Augen verdreht und geht, glaube ich, ne?
Genau, ja. einfach nur geht.
Ja. Ja.
So, Quinn kämpft, das hatte ich gerade gesagt, für das, was Star Trek von Anfang an propagiert. Die Idee, dass Vielfalt eine Stärke ist. Dass Fortschritt nur möglich ist, wenn man sich nicht von Angst leiten lässt. Die will nicht einfach den Bürgerkrieg verhindern. Das ist natürlich auch dabei. Das ist Mitfang. So. Die will zeigen, dass Solom eine Zukunft hat, in der die Warner Cut nicht durch Furcht definiert werden. Mhm. Hier entscheidet sich jetzt, sind die Warner Cut die, die im Prinzip deren Definition ist, wir fürchten uns vor allem, was da ist?
Mhm.
Oder sind die Warner Cut, die sagen, wir öffnen uns für eine Zukunft? Und das macht diesen Kampf so fundamental. Das ist kein einfaches Gut gegen Böse, sondern eine ewige Streit zwischen einer liberalen, weltoffenen Vision und der Versuchung des Isolationismus.
Mhm.
Und das Beste ist natürlich, Star Trek gibt darauf nie eine einfache Antwort. Gewinnen mag gewinnen, aber die Frage bleibt, ist die Gesellschaft bereit für Veränderung?
Mhm.
Und für mich ist das der Kerngedanke von Star Trek.
Ja, irgendwie schon, auf jeden Fall.
Und vielleicht einer der wichtigsten Gedanken, die wir in unserer heutigen Welt brauchen.
Ja, witzigerweise passt diese ja mittlerweile doch recht alte Folge damit auch mehr in diesen Zeitgeist, in dem wir uns gerade bewegen, als sie es vielleicht sogar getan hat, als sie ausgestrahlt worden ist. Ne? Leider.
Ja, aber es war ja zu dieser Zeit durchaus schon abzusehen, dass überall in dieser Welt genau dieselben Versuchungen, die wir schon seit Tausenden von Jahren auf dieser Welt immer wieder haben, dass die immer wieder aufkommen.
Ja.
Und dabei muss man doch irgendwie, man muss doch irgendwie mal checken, dass es gibt einfach keinen Grund für Xenophobie.
Ich verstehe es auch nicht. Also das ist einer der Punkte, die ich wirklich, wenn Leute Probleme mit irgendwas haben oder wenn es irgendwie um irgendwelche Schwierigkeiten auf der Welt geht oder was auch immer oder so. Aber das ist einfach ein Punkt, den ich überhaupt nicht nachweise. Es ist so wahnsinnig willkürlich, diese Grenze zu ziehen. Es ist so, das könntest du auch sagen, irgendwie wir isolieren uns von allen Leuten, die über 1,80 groß sind. Sorry, Andi. Es ist so sinnlos, wahllos. Und das verstehe ich auch nicht, wie man sich da so dran festbeißen kann. Weil es gibt, also spätestens seit diesen ganzen Gentests, die irgendwann mal hier so en vogue waren und jeder hat mal getestet, was er für ein Erbgut. Also, eigentlich muss doch jedem klar sein, dass es kein Wir und Die gibt auf dieser Welt. Ich raff's auch nicht. Also es gibt aus vielen Perspektiven, kannst du ein Wir und Die aufmachen, aber die schlechteste ist, finde ich, sowas wie eine Herkunft.
Ja, vor allen Dingen, wenn man wirklich immer wieder betrachten muss, also das ist so, wenn du in die Makroperspektive gehst und einfach mal guckst, welche Gesellschaften die erfolgreichen sind in der Geschichte unserer Geschichte, in unserer gesamten Geschichte.
Ja.
So. Wer war die erfolgreichste Gesellschaft der letzten 500 Jahre? Wahrscheinlich die USA, weil die aus nichts heraus geboren sind. Und das ist eine radikale Einwanderungsgesellschaft gewesen, immer schon.
Ja.
So. Man kann da über ganz viel in der amerikanischen Geschichte natürlich streiten, weil zufällig in dieser, da wo die Menschen, diese Einwanderer hingekommen sind, waren
halt
blöderweise
schon Menschen.
So. Ja. Ne? Aber es war ja trotzdem eine Einwanderungsgesellschaft. Und da liegt die Begründung für ihren Erfolg.
Ja.
So. Warum war Deutschland in den letzten 70 Jahren so unfassbar erfolgreich? Weil es ein Einwanderungsland war.
Ja.
So. Also, warum ist Spanien jetzt gerade die erfolgreichste Volkswirtschaft in der EU, wenn man es irgendwie relativ betrachtet? Weil sie sich für eine Einwanderungsgesellschaft entschieden haben vor 2-3 Jahren.
Ja.
Also es ist...
Ja.
Ah.
Es ist, ja, absolut. Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Und wir haben ja so viele Errungenschaften. Wir haben diese Europäische Union, in der wir uns frei bewegen können, in der wir auch frei wählen können, wo wir arbeiten wollen. Und es ergibt Sinn. So. Also, ja. Es ist, ich, ja, ein schwieriges Thema. Es ist ein schwieriges Thema. Vor allen Dingen, weil es auch noch, ne, also ich verstehe ja, dass man irgendwie so mit Populismus Menschen auch verblenden kann. Aber meistens dann, wenn es um Wirtschaft geht, kommen wir alle wieder schnell zurück und finden einen gemeinsamen Nenner. Und es gibt gerade eigentlich, gerade wirtschaftlich, nichts Sinnvolleres, als Einwanderung zu fördern.
Ja.
Ja, egal. Es ist schwierig, aber du hast recht, hier sind wir.
Der Stellvertreter-Konflikt, der in Star Trek dargestellt wird, und wie gesagt, Star Trek gibt darauf nie eine einfache Antwort.
Ja.
So. Und natürlich ist das alles viel komplexer, als wir es gerade dargestellt haben, aber trotzdem sagt Star Trek immer, wer sind die Guten?
Mhm.
Und das sind die, die liberale Gesellschaft möchten. So. Das ist Star Trek hier.
Ja.
So. Dann eskaliert aber Ascensia. Sie beschwört mehrere Heirlooms als Speere und ihr Ziel ist natürlich Gwyn, wie damals ihr Vater. Ne? Mhm. Weil wir müssen uns immer daran erinnern, dass Ascensia den Diviner umgebracht hat.
Ja.
Aber Gwyn reagiert clever. Statt zu kämpfen, nutzt sie die Waffen als Klettergriffe. Ihr Plan ist nicht Ascensia besiegen, sondern sie zurücklassen.
Hm. So.
Back to the Future.
Wow. Marty!
Die Gruppe erreicht die Protostar. Bewacht. Keine Chance auf direkten Zugang. Chakotay will warten. Zero so, keine Zeit. Del hat aber eine Idee. Ne? Der sieht da nämlich Speeders und hat irgendwann mal Star Trek 1 gesehen. Star Wars 1.
Ja, wollte ich sagen. Ja.
Und denkt dann, ha, Ablenkung, super. Mhm. Er und die anderen locken also die Wachen weg, während Chakotay und Adreek zum Schiff schleichen. Chakotay wundert sich noch, warum helfen Raider? Der so, naja, Protostar darf die Föderation nie erreichen. Okay. Kurz vor dem Aufbruch dann noch ein Moment der Anerkennung, in einer anderen Zeit wären wir Freunde.
Hm.
Chakotay nickt, Starfleet könnte dich brauchen.
Hm.
Was ist Starfleet? Naja.
Ja. Schöner Moment.
Majel sieht auf den Tricorder, Zeit zu gehen. Dell blockt weitere Fragen, jetzt zählt nur die Mission. Also, Dell und die anderen.
Was ist das für ein Tricorder? Kommt noch hier irgendwo, ne?
Ja.
Ja.
Naja, gut.
Ja.
Dell und die anderen rasen auf Speeders durch das Chaos, während sich mit Vauna, Cut, Watchers und Dreadnoughts alle irgendwie mit ihnen anlegen wollen. Dell feuert mit einem Disruptor, Zero mit einem Phaser, aber ein Dreadnought schießt dann Dell die Waffe aus der Hand.
Hm.
Das wird noch wichtig werden.
Mhm.
Die Ablenkung funktioniert auf jeden Fall. Die Wachen nehmen die Verfolgung auf. Die Gruppe trennt sich, um sie weiter wegzulocken, mit dem Plan, sich später an den Infinity wiederzutreffen. So. Ist auf jeden Fall ziemlich crazy, dass sie sich hier, dass sie hier, keine Ahnung, 5 Dreadnoughts oder sowas kurz mal abhängen.
Ja.
Vor ein paar Monaten wäre ein Dreadnought schon ihr absolutes Ende gewesen.
Absolut, weil die, also ne, unser Dreadnought, der war ja schon recht angsteinflößend, ja, auch gezeichnet. So, ja.
Ja. Naja. Chakotay und Adreek erreichen währenddessen die Protostar, die nun fast unbewacht ist. Und während Chakotay den Start vorbereitet, wird Adreek getroffen. Und der sagt so, naja gut, das ist genau das, was passieren sollte. Das
passiert, genau. Ja. Kann ich mich auch dran erinnern.
Die Gruppe feiert den scheinbaren Erfolg. Chakotay muss nur noch starten, dann holen sie ihn und Adreek raus. Alles läuft nach Plan.
Bis Oder hierhin.
Plötzlich läuft alles anders als geplant, weil Chakotay hebt Darts verlorenen Disruptor auf.
Ups.
Eine Waffe, die eigentlich nicht hier sein sollte. Oder doch, weil eigentlich haben sie doch die Flucht erst ausgelöst.
Hm?
Unklar. Irgendwas ist hier schiefgelaufen.
Ja. So.
Mit der neuen Bewaffnung kann er die Wachen natürlich viel besser abwehren und mit Adreek auf die Protostar fliehen. Majel und Zero sehen das Problem sofort. Das ist eine massive Zeitlinienabweichung, was hier passiert. Weil das ursprüngliche Schicksal der Protostar war reiner Zufall. Die haben die irgendwie wahllos in dieses Wurmloch gefeuert.
Ja.
So. Und dadurch ist er auf Latas Lamora gelandet. Und jetzt steuert Chakotay aktiv, was bedeutet, sie können überall landen und werden es wahrscheinlich nicht irgendwo in Tas Lamora machen.
Und wenn das nicht passiert, dann gibt es ein Problem.
Chakotay deaktiviert also den Autopiloten, modifiziert die Temporalschutzschilde und gibt den Befehl zum Aufbruch. Die Protostar startet direkt ins Wurmloch. Auf der Infinity piepten die Sensoren Alarm, Chronoton-Emissionen, Tachyon-Anomalien, die Zeitlinie ist verändert. Gott sei Dank sitzen die auf der Infinity mittlerweile, weil ja, da sind sie ja in der Blase.
Obwohl die Türen offen stehen. Ich frage mich dann immer, muss man da nicht irgendwie, weiß ich nicht, muss man da sicher nicht reinsetzen und sich abschirmen irgendwie. Ja. Machen sie bestimmt jetzt gleich auch.
Majel stellt auf jeden Fall fest, was alle fürchteten, die Protostar ist nicht nach Tas Lamora geflogen. Und Dell stockt, weil das bedeutet nur eins. Gwyn ist in Gefahr. Also sie alle auch irgendwie, weil ja. Aber sie sitzen halt jetzt da auf in der Infinity.
Genau, aber genau. Also theoretisch wären sie dann insofern in Gefahr, als dass sie vermutlich Tas Lamora, wenn alles andere so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist, nie verlassen werden.
Und dann sehen wir den Zeitreise-Kollaps in Echtzeit. Während Gwyn und Essentia aus der Höhle klettern, beginnt Gwyn plötzlich zu flackern.
Mhm.
Sie phasiert aus ihrer Existenz, als hätte jemand an ihrer Daseinsberechtigung gedreht.
Ja. Kennen wir aus Zurück in die Zukunft.
Was übrigens genau das ist, was hier passiert. Jemand dreht an ihrer Daseinsberechtigung.
Ja, ist richtig. Da haben wir drüber gesprochen, ne? Eigentlich kann es diesen Zustand hier nicht geben, ne?
Nein. Ja. Also ich finde das Flackern auch irgendwie bescheuert. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Also entweder existiert der Zeitstrahl oder existiert nicht.
Ja.
Yesterday's Enterprise zum Beispiel macht das meiner Meinung nach halt viel besser. Weil in dem Moment, wo die Zeit geändert wird, ja, ist alles verändert. Keiner weiß davon.
Ja.
Außer Geinen, die Zeitlinien spüren kann. Ja, kann so. Aber die weiß ja auch nicht so richtig,
was. Sie fühlt, dass irgendwas nicht richtig ist.
Ja, genau. Oder bei Children of Time in DS9, Kira stirbt in der veränderten Zukunft, also verschwendet die ganze Kolonie, die auf der Defiant basiert. Aber nicht durch Flackern, sondern einfach weg.
Ist weg, ja.
Ja. Also das Problem mit Gwyns Flackern ist für mich nicht irgendwie stilistisch komisch, sondern widerspricht irgendwie auch der Star Trek-internen Zeitlogik. Logischer wäre doch, dass alle anderen einfach normal weitermachen und niemand mehr weiß, dass Gwyn je existiert hat.
Ja.
Also außer vielleicht eine Person mit einer Art Zeitbewusstsein irgendwie.
Eigentlich schon. Und dann wäre auch die Konsequenz daraus, dass diese Szene da gerade gar nicht mehr existiert. Warum ja. Sollte sich Essentia mit irgendwem duellieren, den es nicht gibt?
Genau. So. Also vielleicht wäre, um jetzt mal irgendwie konstruktiv daran zu kritisieren, vielleicht wäre eine elegantere Variante gewesen, dass Ithran plötzlich nicht mehr weiß, wer Gwyn ist, weil er sie in dieser neuen Realität ja nie als Tochter hatte.
Ja.
Das wäre dann irgendwie subtiler, viel erschreckender.
Ja.
Und würde Prodigy vielleicht an dieser Stelle dann auf das Niveau von Yesterday's Enterprise legen. Ja. Weil Yesterday's Enterprise es einfach an dieser Stelle, finde ich, besser gelöst hat.
Mhm. So. Ja, oder man hätte einfach irgendwie diesen Ort gezeigt da, der komplett leer ist. Also wo plötzlich niemand mehr ist.
Ja.
Weil, warum sollte jemand da sein?
Genau.
Ja.
Also auch Essentia nicht, genau.
Genau, und auch die anderen Geist, die da oben warten und nicht.
Essentia bleibt auf jeden Fall eiskalt und sagt, hättest du mich ausgeschaltet, wärst du jetzt nicht in diesem Schlamassel. Sie feuert weitere Heirloom-Sperre, aber Gwyns unkontrollierte Phasenverschiebung lässt sie abrutschen. Sie stürzt, aber anstatt aufzuschlagen, fängt so ein massiver Heirloom-Kristall sie auf. Es kann natürlich sein, dass diese Höhle irgendwie noch so ein Zeitding sie hatte.
Das war auch so ein bisschen meine Theorie, dass sie irgendwie, ne, weil sie, je weiter nach oben sie gestiegen ist, desto schwieriger wurde es ja irgendwie. Und unten ist sie ja dann wieder materialisiert quasi,
ja.
Dass sie da unten irgendwie von der Zeitlinie unbeeinflusst weiter existiert und vielleicht da jetzt in so einer Art Kokon darauf wartet, bis alles wieder in Ordnung ist. Das wäre so die einzige Erklärung, die vielleicht funktionieren würde, ne? Für das Flackern. Ja.
Essentia klettert auf jeden Fall ungehindert weiter, erreicht die Oberfläche und der Rat feiert sie als wahre Anführerin der Vaunakrat. Wobei das natürlich auch schon komisch ist, weil der Rat eigentlich ja auch schon gar nicht da sein dürfte.
Genau. So. Also, ne, wenn es tatsächlich so wäre, dass Gwyn dann die einzige wäre, die dann da unten noch weiter existiert, wegen da unten, müsste das da oben eigentlich nicht mehr existieren.
Genau.
Also müsste das da oben nicht mehr stattfinden.
Unten schließt sich auf jeden Fall die Höhle. Gwyn ist gefangen und Ithran sieht es entsetzt mit an. Für ihn hat er soeben seine Tochter verloren.
Du-du-du-dum.
Ja. Also zeitmechanisch oder zeittheoretisch
ja.
Ein schwieriges Ende,
ja.
Finde ich. Trotzdem ein sehr, sehr interessantes Ende,
mhm.
Weil in der nächsten Folge wir natürlich erleben werden, dass es eine völlig veränderte Zeitlinie gibt.
Vermutlich.
Ja. Und dementsprechend kann ja eigentlich nur, zumindest große Teile der Staffel darin bestehen, immer wieder zu versuchen, diese Zeitlinie wieder richtig hinzubasteln.
Ja. Und das liegt dann wieder an unseren Prodigies, weil die einzigen sind, die dank des Schiffes noch wissen, was passiert ist.
Genau. Ja. Und das heißt, sie müssen eigentlich immer weiter in die Vergangenheit springen, um irgendwie diesen Zeitstrahl insgesamt wieder zu kitten.
Wie auch immer das funktioniert, ja.
Mit einem DeLorean.
Oder sie fliegen jetzt immer wieder durch das Wurmloch, ne?
Ja, oder treffen den Guardian of Forever.
Alles ist möglich.
Ja, oder Q.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich bin gespannt, in welcher Welt wir denn in der nächsten Folge sind. Ich glaube, die nächste Folge heißt Temporal Mechanics 101.
Wirklich?
Geil. Ich meine schon.
Ich hätte es eben noch offen. Ich habe es aber gar nicht nachgeguckt. Ja, das ist doch schön. Ja, ich bin auch wirklich, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein gekonntes Ende. Ja, tatsächlich heißt es. Grundlagen der temporalen Mechanik.
Ja. Wie fandst du denn jetzt die Folge?
Ich fand sie ziemlich gut, tatsächlich. Also es ist mal wieder so eine Folge, wo ich es krass finde, was alles so in, ja, es sind nicht mal 24 Minuten, zieh mal die Vorschau, Rückschau und den Abspann ab, dann sind es vielleicht noch irgendwie 22 Minuten oder was auch immer, ne? Was da alles so reinpasst in kurzer Zeit, wie schnell es und wie gut es dann am Ende doch erzählt ist. Also das ist halt eigentlich schon, also Stoff für einen Kinofilm mal wieder gewesen,
ja.
Wenn du es ein bisschen länger gedreht hättest. Ich fand es wirklich, ich habe wenig auszusetzen, ich hatte viel Spaß, es gab gute Witzmomente, die Vogelgeschichten fand ich echt ganz cool eingebaut. Selbst die Action fand ich irgendwie ganz gut, ich bin ja nicht der große Action-Fan. Ich fand den Kampf zwischen Gwyneth Ascensia eigentlich auch ganz cool, weil sie halt auch immer wieder geredet haben. So, mhm. Ne? Und
ja.
Gwyneth ja auch das eine oder andere, oder zumindest eine kleine Rede noch gehalten hat. So, ne? Ja, und dadurch, dass du mir jetzt nochmal klar gemacht hast, was wir hier jetzt alles an Star Trek-Werten noch drin haben, das macht es nochmal ein Stückchen besser. Nein, ich bin aus der Folge sehr, sehr positiv rausgegangen und bin wirklich gespannt auf das, was sie hier aufgemacht haben. Weil zuerst wirst du ja auf die Fährte gelockt, dass vielleicht doch tatsächlich alles so sein könnte, wie es sein soll, ne? Und dann sind es dann am Ende die letzten Millimeter, die es dann doch nicht sind. Und genau das passiert, was nicht passieren soll, so auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, also allein für Gwyn, so. Ich bin dabei. Gute Folge.
Ich fand es natürlich fürchterlich, weil wir Chakotay wieder als Protagonisten
haben. Wir haben sehr wenig über Chakotay gesprochen, aber ich fand ihn in der Folge irgendwie, also ich habe ja schon auch so ein bisschen Nostalgiegefühle für diese Figur, muss ich sagen, ne? Und irgendwie fand ich sie, ich mochte es in der Folge.
War auf jeden Fall einer der interessantesten Chakotay-Auftritte in der Geschichte von Star Trek.
Ja, okay, ja, maybe.
Nein, ich fand die Folge auch gut. Ich finde aber tatsächlich den Metagedanken hinter dieser Folge noch großartiger, weil ich hatte schon ein paar Probleme mit dieser Folge, wenn sie diese Zeitphasenflackerei machen, das ist
ja, finde ich.
Das kann man in Zurück in die Zukunft machen, aber muss man im Prinzip auch in Star Trek nicht machen, also auch nicht in der Kinderserie. So. Anyway, ich bin unfassbar beeindruckt, wie sehr die Agemans gecheckt haben, was Star Trek ist.
Hm.
Also gut, warum sollten sie es nicht checken? Ne? Warum sollen Leute, die sich damit professionell beschäftigen, nicht verstehen, was Star Trek ist?
Ja.
Aber ich kenne auch Podcasts, die sich wöchentlich mit Star Trek beschäftigen und teilweise nicht verstehen, was Star Trek ist. So. Und diese Serie schreit das so sehr,
mhm.
Und da bin ich halt immer wieder beeindruckt, wie sehr auch irgendwie die modernen Star Trek-Produkte, weiß jetzt nicht, ob Sektion 31 das ein typisches Beispiel für ist, aber so, wenn ich an Discovery und Strange New Worlds und auch Picard und aber eben auch Lower Decks und Prodigy und am meisten Prodigy eigentlich,
ja.
Wie sehr die eigentlich verstanden haben, warum Star Trek Star Trek ist.
Mhm.
Und dass die das dann auch wirklich machen. Und das fand ich in dieser Folge nochmal so, so sehr beeindruckend irgendwie.
Ja, kann also, ich verstehen.
Finde ich, ich mag, dass die alle checken, was dieser Metagedanke ist. Mhm. Irgendwo. Ja. Und das lässt mich eben positiv auch drauf blicken. Keine Ahnung, Alex Kurtzman hat immer so viel rumkritisiert. Und ja, wir fanden Sektion 31 jetzt auch nicht so ein pralle Superfilm irgendwie. Nee. Aber das lässt mich positiv auf Starfleet Academy gucken, weil ich irgendwie denke, okay, wenn ihr wirklich langfristige langfristige Serienprojekte irgendwie auf die Bahn gebracht habt, die jetzt nicht total gestört wurden durch Produktionswechsel und was auch immer, dann sind da schon ziemlich gute Sachen rausgekommen.
Ja.
Und vor allen Dingen Sachen, die irgendwie diesen Star Trek-Gedanken so sehr atmen. Und deswegen bin ich total gespannt, was uns dann irgendwann mit dieser Serie präsentiert wird. Aber vorher müssen wir noch einiges an Prodigy besprechen.
Ja.
Und es wäre total toll, wenn jetzt 2 Jahre nach Ankündigung der dritten Staffel Strange New Worlds sie vielleicht auch endlich mal laufen würde.
Ja, so. Sie ist ja irgendwo da. Vielleicht entwogen sie gerade noch.
Das ist eine kanadische Serie.
Ja, ich weiß. Ja, wahrscheinlich machen sie eher das Gegenteil, wenn. Ja.
Stell mal vor, die machen so eine faschistoide Star Trek-Serie. Was machen wir denn dann? Also, was würden wir dann machen?
Ja, da es Mitglieder dieses Podcasts gibt, die keinen Hate-Podcast machen wollen, ich könnte von bis zu 100% sprechen, wird es dann schwierig. Vielleicht müssen wir dann, weiß ich
nicht. Es wird nicht passieren. Komm, es wird nicht passieren.
Es wird einfach nicht passieren.
Wir müssen über so einen Quatsch
reden. Ja, du hast völlig recht.
Das war schön, Sebastian.
Finde ich auch. Da war viel drin. Und sogar zwischendurch war es witzig. Und es kam ein Vogel. Aber er kommt nicht mehr.
Sebastian hat den Vogel kaputt gemacht.
Achso, nee, das war der falsche Knopf.
So, ihr kleinen gefiederten Freunde, flattert doch mal wieder vorbei in unser Feedback.
Oh ja, wir freuen uns drauf.
Und wartet da ab, was noch so kommen mag auf unseren Seiten, die da heißen discoverypanel.de, Discover Star Trek.
Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast gut findet und möglicherweise dann anderen Menschen davon erzählt, dass es uns gibt. Das hilft uns auf jeden Fall immer mehr.
Das müssen wir nächste Folge mal am Anfang sagen, dass die Leute einfach mal, jeder hat jetzt den Job mal jemanden davon. Weil es ist absolute Frechheit. Ich habe letztens nochmal gehört, da war jemand Star Trek-Fan.
Ja.
Und kennt das Discovery Panel nicht.
Es gibt so viele davon, glaube ich.
Und das ist echt eine absolute Frechheit.
Das kann nicht sein. Also Leute, die Überschneidung muss ja sein, Star Trek-Fan, Podcast-Hörerin oder Hörer.
Und rundherum ist ein Kreis.
Ja.
Und das sind die Discovery Panel-HörerInnen.
Aber es ist
das sind nicht nur alle Podcast-HörerInnen, sondern auch noch die Star Trek-Fans dazu.
Ja. Ja, wir müssen eigentlich Zahlen haben, von denen könnte das gemischte Hack nur träumen.
Ja.
Aber wir haben sie nicht.
Ja. Ja, doch. Also von den Zahlen, die wir haben, träumen auf jeden Fall.
Gemischtes Hack?
Ja.
Gibt's die noch?
Es sind vielleicht nicht ihre besten Träume.
Das sind Albträume. Nein, so stimmt ist es ja nicht. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid und es ist alles fein, so wie es ist. Und wenn es noch 2, 3 mehr werden, dann ist auch gut.
Macht es gut.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.